Oft verkauft uns das Internet ein Bild vom Leben, das für nicht jeden realistisch ist, besonders nicht für diejenigen, die abseits des Netzes in einem Wohnmobil leben. Der Lifestyle des digitalen Nomaden ist in letzter Zeit besonders populär geworden, vor allem nach den Ereignissen rund um Covid. Aber die Wahrheit ist, ein Nomadenleben ist nicht für jeden geeignet. Ende 2021 gab ich meine Wohnung auf, kaufte mir mit meinen Ersparnissen einen Van, renovierte ihn und brach auf, um das Land zu bereisen. Die Idee dazu kam mir, nachdem ich während der Quarantäne ein paar Leute auf YouTube gesehen hatte, die genau das machten, und nachdem ich einige Social-Media-Accounts mit Tipps für Neulinge in diesem Leben auf Rädern entdeckt hatte. Ich war nie besonders eng mit meiner Familie verbunden, also fiel es mir leicht, einfach in den Van zu steigen und ein Abenteuer zu beginnen. Etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es jemals tun würde, aber es war einfach unglaublich. Es fühlte sich an, als hätte ich eine endlose Roadtrip-Erfahrung vor mir. Anfangs hatte ich nicht vor, irgendetwas aufzuzeichnen oder meine Erlebnisse auf YouTube zu posten, weil ich eher zurückhaltend bin. Doch ich beschloss, ein wenig zu experimentieren und dann über ganz Amerika zu reisen. Mit den Monaten lernte ich, was in diesem Lebensstil funktionierte und was nicht. Manchmal war es etwas kompliziert, in so engem Raum zu leben, aber mit der Zeit gewöhnte ich mich daran, mein Leben in dieser kleinen Metallkiste zu managen, wie viele sagen. In den ersten Wochen der Reise hatte ich nur ein paar kleinere, unbedeutende Zwischenfälle. Nichts, worüber man wirklich sprechen müsste. Doch als ich mich dem einjährigen Jubiläum meines Lebens als Nomade näherte, geschah etwas, das ich niemals vergessen werde. Ich war in Pennsylvania unterwegs und hatte bis dahin eine getigerte Katze adoptiert, die ständig bei mir war. Denn es ist doch so viel schöner, mit Gesellschaft zu reisen, oder? Pennsylvania ist ein wunderschöner Bundesstaat. Ich besichtigte mehrere beeindruckende Orte und hatte bereits Pläne, nach New York zu ziehen. Normalerweise versuche ich, nachts nicht zu fahren, aber da die Strecke nur ein paar Stunden betrug, beschloss ich, mein Glück zu versuchen und in die Nacht hineinzufahren, mit eingeschaltetem und funktionierendem GPS. Ich fuhr auf der Autobahn ohne größere Probleme, bis plötzlich mein GPS mir einen Abkürzungsweg mit weniger Verkehr empfahl. Da bis zu diesem Punkt alles reibungslos lief, zögerte ich nicht, dem Shortcut zu folgen. Bald merkte ich jedoch, dass ich auf einer dunklen, einsamen Landstraße war, ganz anders als die gut beleuchtete Autobahn, auf der ich zuvor unterwegs gewesen war. Die Scheinwerfer meines Vans beleuchteten nur wenige Meter vor mir, und plötzlich wurde die Atmosphäre unheimlich still. Die Schatten der Bäume schienen sich zu bewegen, während ich weiterfuhr, und ein leichtes Unbehagen machte sich in meinem Magen breit. Ich war völlig allein, nur meine Katze war meine Gesellschaft und erinnerte mich an all die gruseligen Geschichten, die ich über abgelegene Straßen gehört hatte. Da beschloss ich, besonders wachsam zu sein. Ich fuhr weiter und versuchte, das seltsame Gefühl zu ignorieren, dass etwas nicht stimmte. Es gab kein Zurück mehr. Ich war schon zu weit gefahren und lief Gefahr, dass mir der Treibstoff ausging. Das GPS drängte mich, weiterzufahren, aber mit jedem gefahrenen Kilometer wuchs mein Unbehagen, denn es gab keine weiteren Autos oder Lichter, nur endlose, dunkle Felder, Bauernhöfe und Wälder. Ab und zu erhaschte ich einen Blick auf ein verlassenes Haus, doch mittlerweile hatte ich so lange alleine in meinem Van verbracht, dass ich nicht mehr so leicht Angst bekam. Ich fuhr weiter, immer in meinem gewohnten Tempo, aber allmählich überkam mich das Gefühl, völlig verloren zu sein. Also warf ich einen Blick auf das GPS. Es zeigte an, dass ich noch auf dem richtigen Weg sei, aber mein Bauchgefühl schrie etwas anderes. Ich hoffte, bald eine Tankstelle zu finden, an der ich anhalten und mich erkundigen könnte. Zu meiner Erleichterung erblickte ich aus dem Fenster Lichter in der Ferne, ein Zeichen dafür, dass ich vielleicht näher an New York war, als ich dachte. Gerade als ich mich ein wenig beruhigen konnte, hörte ich plötzlich ein lautes Knacken, als wäre ich über einen Stock oder, schlimmer noch, über einen Knochen gefahren. Doch ich hielt nicht an, sondern fuhr weiter. Das Knacken wurde lauter und mein Verstand begann, sich schreckliche Szenarien auszumalen. Was, wenn es ein Plattenreifen war? Stell dir vor, ich wäre hier gestrandet, gefangen in dieser trostlosen Gegend. Das wäre ein kompletter Albtraum gewesen. Während ich weiterfuhr, wurde das Knacken unter meinen Reifen kontinuierlich hörbar, bis ich schließlich den Mut fand, den Wagen anzuhalten und meinen Kopf aus der Tür zu lehnen, um herauszufinden, was los war. Als ich die Tür öffnete, hörte ich ein dumpfes Geräusch unter meinen Füßen, das mich noch nervöser machte. Das einzige Licht kam von den Scheinwerfern meines Vans, die nur einen schmalen Streifen der Straße ausleuchteten. Ich schaltete die Taschenlampe meines Handys ein, um die Straße besser zu überprüfen. Vor allem aus reiner Neugier, weil ich dachte, es könnte ein Objekt auf der Straße liegen, das das Geräusch verursachte. Doch zu meinem entsetzten Entsetzen sah ich, dass die Straße mit Pentagrammen bedeckt war, die in verwitterter weißer Farbe gemalt waren. Mein Herz begann schneller zu schlagen, doch das Schrecklichste kam erst noch. Jedes dieser Pentagramme war mit Vogelköpfen verziert. In diesem Moment empfand ich eine Mischung aus Entsetzen und Abscheu, die ich kaum in Worte fassen kann. Und das Schlimmste, jedes Mal, wenn ich mit meinen Schuhen auf einen dieser Vogelköpfe trat, hörte ich das knackende Geräusch und spürte den schleimigen Rest, der an meinen Schuhen haftete. Voller Angst vor dieser makabren Erscheinung sprang ich zurück in den Van, als ob ich von denselben Dämonen verfolgt würde, die diese Symbole zu besitzen schienen. Ich trat aufs Gaspedal und beschleunigte so schnell ich konnte. Ich wusste, dass es nicht sicher war, aber ich wollte diesen Ort so schnell wie möglich hinter mir lassen. Es war bereits etwa 22 Hundsuhr und ich hatte ein unheimliches Gefühl, dass mit dieser Straße etwas sehr nicht stimmte. Das GPS lockte, dass ich nur noch 5 Meilen von New York entfernt war und dass ich an der nächsten Kreuzung auf belebtere Straßen kommen sollte. Ich betete innerlich dafür, dass ich diesen schrecklichen Anblick bald hinter mir lassen könnte und ließ all die unheilvollen Geräusche und den seltsamen Druck in meinem Magen zurück. Doch plötzlich überkam mich ein schweres Gefühl und ein heftiger Kopfschmerz setzte ein. Es war, als ob ein dunkler Schatten über mir lag und die Luft in der Fahrerkabine zu einer erdrückenden Last wurde. Etwas stimmte definitiv nicht. Ich hatte das Gefühl, als würde jemand hier in der Nähe dunkle Magie praktizieren, und zwar mit sehr bösen Absichten, die sich gegen mich richteten. Trotzdem beschloss ich, fokussiert zu bleiben und weiterzufahren. Kaum hatte ich ein Schild gesehen, das anzeigte, dass die nächste Kreuzung nur noch 500 Meter entfernt war, spürte ich eine Erleichterung in meiner Brust. Ich brauchte dringend einen hellen, sicheren Ort, an dem ich mich geborgen fühlen konnte. Doch ich wusste nicht, dass der Albtraum noch nicht vorbei war. Nachdem ich ein wenig ruhiger weitergefahren war, hörte ich plötzlich 2 laute Schläge an der Beifahrertür. Mein Herz schlug wild. Ich beschleunigte sofort in Panik und schrie so laut ich konnte, dass es selbst meine Katze, die friedlich auf dem Rücksitz geschlafen hatte, alarmierte. Sie sprang schnell auf den Beifahrersitz. Ihre Augen blitzten intensiv, als ob sie etwas spürte, das ich nicht wahrnehmen konnte. Ihr nervöses Miauen ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Als ich endlich wieder auf die Hauptstraße kam, fühlte ich mich etwas erleichtert. Doch der Schrecken dieser Erfahrung wollte mich nicht loslassen. Um diese schreckliche Begegnung endgültig hinter mir zu lassen, fuhr ich noch eine Meile weiter und beschloss, irgendwo in Sicherheit anzuhalten. Kaum in New York angekommen, stieg ich aus dem Van und ging direkt auf den Bürgersteig, während mir übel wurde und ich heftig erbrach. So brutal war es, dass ich das Gefühl hatte, meine inneren Organe würden aus meinem Körper herausquellen. Zudem lastete ein drückendes Gefühl auf meiner Brust, das so überwältigend war, dass ich mitten auf der Straße auf die Knie fiel. Mitten in diesem emotionalen Strudel sah ich, wie sich eine Frau mit besorgtem Blick näherte. Zunächst konnte ich ihr Gesicht kaum erkennen, weil ich zusammengesunken vor Schmerz und Erschöpfung versuchte, mich zu sammeln. Doch als sie näher kam, erkannte ich, dass es sich um eine mittelalte Nonne handelte, die mich warm lächelnd ansah und mir ein Taschentuch aus ihrer Handtasche reichte. »Geht es dir gut, junger Mann?« fragte sie in einer so sanften Stimme, dass sie meine Nerven ein wenig zu beruhigen schien. Ich konnte nur nicken, ein wenig verlegen und wischte mir den Mund ab. »Du solltest das hier nehmen«, sagte sie und reichte mir eine Flasche Wasser. Ich nahm einen Schluck und spürte, wie ich mich langsam etwas menschlicher fühlte. »Möchtest du etwas zu essen?« fragte sie weiter. Obwohl ich hungrig war und wusste, dass ich dringend Flüssigkeit brauchte, schließlich hatte ich fast ein Jahr im Van verbracht, hatte ich gelernt, Fremden weder zu trauen noch willkürlich anzunehmen, was sie mir anbieten. Aber an dieser Nonne war etwas anderes. Ihre Ausstrahlung ließ mich ihr vertrauen. Ich schloss vorsichtig die Van-Tür, sorgte dafür, dass alles gesichert war, packte etwas Futter für meine Katze ein und folgte der Nonne. Sie führte mich zu einer lokalen Pizzeria und es überraschte mich, als sie erwähnte, dass sie selbst Fast Food mochte. »Hab keine Angst«, sagte sie lächelnd. »Wir Nonnen genießen auch ab und zu eine gute Pizza.« Sie bestand darauf, dass ich nicht bezahle, obwohl ich mehrmals darauf bestand. Stattdessen bat sie mich, einen Tisch für uns zu finden. Als unsere Pizzen ankamen, begann ich, meine Scheiben zu verschlingen, als gäbe es kein Morgen. Die Nonne saß mir gegenüber und beobachtete mich mit einem wissenden Lächeln, als wüsste sie mehr, als ich jemals erfahren würde. Nachdem ich ein paar Scheiben verschlungen hatte, durchbrach sie endlich das Schweigen. »Was ist mit dir passiert?« Niemand hatte mich so gefragt seit langer Zeit. Es war, als ob diese Worte eine Flut von Emotionen in mir auslösten, und ich begann leise zu weinen, unfähig, meinen Schmerz länger in mir zu tragen. Also erzählte ich ihr, was mir passiert war, und sie hörte aufmerksam zu. Dann legte sie ihre Hand, in der ein verflochtener Rosenkranz lag, auf meine und betete eine Weile für mich. Ich gestand ihr, dass ich nicht besonders eng mit meinen Eltern verbunden sei und dass ich das nomadische Leben gewählt hatte, statt einem traditionelleren Weg zu folgen. Sie lächelte sanft und sagte, »Ja, du hast ein wunderbares Leben vor dir. Du wirst dich in eine gute Frau verlieben und gemeinsam zwei Kinder haben.« Das klang damals merkwürdig, aber ich hörte aufmerksam zu. Nach dem Abendessen verabschiedeten wir uns, und bevor ich ging, fragte ich sie nach ihrem Namen und welcher Kirche sie angehörte. Sie sagte, ihr Name sei Lila und dass sie in der örtlichen Kirche arbeite. Spulen wir vor bis Ende 2024. Ich legte das Van-Leben endgültig hinter mir, bin jetzt mit der wundervollsten Frau der Welt verheiratet und wir haben eine schöne Tochter mit einer weiteren, die unterwegs ist. Nachdem meine erste Tochter geboren wurde, beschloss ich, nach New York zurückzukehren, in der Hoffnung, die Nonne nochmals zu finden und ihr zu danken. Doch als ich an der örtlichen Kirche ankam und nach Lila fragte, hieß es, dass es nie eine Nonne mit diesem Namen gegeben habe. Ich bin nun überzeugt, dass ich in jener Nacht meinen Schutzengel getroffen habe. Mein Name ist Howard. Ich bin 41 Jahre alt und LKW-Fahrer aus England. Nachdem ich die Armee verlassen hatte, in der ich in der Logistikabteilung diente, fiel es mir schwer, Arbeit zu finden. Vor allem wegen der Rückenprobleme, die ich während meiner Dienstzeit entwickelt hatte. Mir wurde aufgrund meiner gesundheitlichen Beschwerden eine medizinische Entlassung erteilt. Und um ehrlich zu sein, haben mir Physiotherapie, Yoga und Akupunktur kaum geholfen. Stundenlang in einem Militärtruck zu sitzen, war auch nicht gut für meinen Rücken. Aber das war genau der Job, den ich im zivilen Leben fand, der sich tatsächlich wie ein Betrug anfühlte. Das Problem ist, dass ich ständig starke Schmerzmittel nehmen muss, nur um die langen Roadtrips zu überstehen. Ich arbeite nun seit etwas über 2 Jahren bei meiner aktuellen Firma. Und was ich euch gleich erzählen werde, geschah vor ein paar Monaten. Eines Nachts, als ich eine einsame Straße in der Nähe von Rotherham in South Yorkshire entlangfuhr, entdeckte ich ein junges Mädchen, das am Straßenrand per Anhalter unterwegs war. Sie hatte, wie es sich gehört, den Daumen ausgestreckt und sah ganz normal aus, was an sich schon merkwürdig ist, denn im Sommer gibt es zwar häufig Anhalter, aber die meisten sehen ziemlich heruntergekommen aus und vermitteln kein Vertrauen. Außerdem ist es hier selten, dass ein Mädchen per Anhalter fährt. Normalerweise sind es Männer. Ich muss sagen, dass ich nur sehr wenige Male auf der Straße angehalten habe, um jemanden mitzunehmen. Ich habe zu viele Horrorfilme gesehen, um das Risiko einzugehen, einen Fremden in meinen Truck zu nehmen. Aber irgendetwas an diesem Mädchen veranlasste mich anzuhalten. Also verlangsamte ich und hielt vor ihr, half ihr in meinen Truck, da sie ziemlich groß war. Ich fragte sie, wohin sie unterwegs sei, und ihre Antwort war etwas vage. Irgendwohin. Das ließ mich zweimal überlegen. Um ehrlich zu sein, war ich nicht besonders begeistert davon, jemanden neben mir sitzen zu haben. Besonders nicht jemanden, der vielleicht meine Tochter sein könnte. Worüber sollte ich mit einem 16- oder 17-jährigen Mädchen überhaupt reden? Und ich bin auch nicht gerade der gesprächigste Typ. Wir hätten also wahrscheinlich eine lange Zeit in peinlichem Schweigen verbracht. Vor allem, wenn man bedenkt, wie komisch es wirken würde, wenn die Leute sehen, dass ich jungen Mädchen eine Mitfahrgelegenheit gebe. Da würden sie mich bestimmt als Perversen abstempeln. Der Punkt ist, dass ich schon begann, alles zu überdenken. Also fragte ich sie noch einmal, um deutlich zu machen, dass ich sie nicht einfach irgendwo absetzen konnte. Vor allem wollte ich nicht, dass sie in meinem Truck bleiben musste, während ich einen Platz für die Nacht suchte. Ich hatte überhaupt keine Lust, mir Ärger oder Komplikationen einzuhandeln. Letztlich schien es ihr aber egal zu sein. Sie sagte mir, sie wolle einfach nur von ihrem jetzigen Ort fliehen. Und für einen Moment erinnerte mich das an meine eigenen Eskapaden in der Vergangenheit. Das Leben ist manchmal eben so. Man möchte einfach mal von allem wegkommen, wenn auch nur für eine Weile. So fuhr ich also mit diesem unbekannten Mädchen als Beifahrerin mit. In solchen Momenten erkennt man, dass, auch wenn die Dinge nicht wie geplant laufen, das Leben immer Platz für Überraschungen bietet. Vielleicht ist ein Roadtrip mehr als nur ein Job und vielleicht könnte dieser Zwischenfall etwas in meiner kleinen Welt verändern. Ich weiß, es klingt hart, aber ich wollte nicht, dass das Ganze zu einem Problem wird. Deshalb machte ich ihr unmissverständlich klar, dass sie nicht erwarten könne, dass jemand wie ich ihre Verpflegung oder ein Hotelzimmer bezahlt. Ich hatte noch nie zuvor einen Anhalter mitgenommen und lege normalerweise großen Wert darauf, Personen an einem festgelegten Ort abzusetzen. Nach einer Weile des peinlichen Schweigens fragte ich sie schließlich, warum sie überhaupt auf der Straße sei. Sie ging nicht allzu sehr ins Detail, sondern erwähnte nur, dass sie Probleme zu Hause habe und von dort fliehen müsse. Also fragte ich, ob sie einen Streit mit ihren Eltern oder ihrem Freund gehabt habe. Aus meiner Sicht war es nicht gerade klug, vor seinen Problemen davonzulaufen, anstatt sich ihnen zu stellen. Doch als ich den Freund ansprach, wurde sie defensiv und man sah ihr an, dass sie es nicht mochte, wenn ich danach fragte. Das ließ die Spannung zwischen uns nur noch weiter steigen. Ich versuchte, die Situation zu entschärfen, indem ich ihr erklärte, dass ich selbst schon lange eine Freundin hätte und dass ich nicht den Eindruck erwecken wollte, junge Mädchen per Anhalter aufzunehmen. Ganz im Gegenteil, ich wollte nur helfen und war keineswegs pervers. Gerade in diesem Moment fuhr ein Polizeiauto vorbei. An diesem ansonsten ganz normalen Tag konzentrierte sich mein Kopf nur darauf, keine Verkehrsregeln zu verletzen. Doch kurz darauf hörte ich Sirenen von hinten und als ich in den Rückspiegel schaute, sah ich, dass dasselbe Polizeiauto sich umdrehte und mir folgte. Ein Seufzer entwich mir, während ich hoffte, dass vielleicht etwas mit meinen Bremslichtern nicht stimmte, denn einen Strafzettel wollte ich wirklich nicht riskieren. Ich begann am Straßenrand anzuhalten, um herauszufinden, was die Beamten wollten. Plötzlich geriet das Mädchen neben mir in Panik. Sie flehte mich an, nicht anzuhalten, und schien wirklich verängstigt zu sein. Das machte mich noch nervöser, und ich fragte mich, was sie wohl getan haben könnte, um so Angst vor der Polizei zu haben, und was das wohl für mich bedeuten würde, wenn man mich zusammen mit ihr sah. All diese Fragen schwirrten in meinem Kopf, während ich sie bat, sich zu beruhigen, denn ich hatte keine andere Wahl, als anzuhalten. Ich hatte nicht vor, mit voller Geschwindigkeit vor einem Fremden wegzufahren. Das wäre völlig absurd. Doch dann begannen Tränen über ihr Gesicht zu laufen und sie senkte ihren Kopf in ihre Hände und weinte unaufhörlich. Ich dachte mir, wenigstens versuchte sie nicht wegzulaufen. Das verschaffte mir ein kleines Gefühl der Erleichterung, denn wenn sie wirklich eine gefährliche Straftäterin gewesen wäre, hätte sie sich beim ersten Anzeichen der Flucht bereits losgerissen. Als das Polizeiauto näher kam, fühlte ich mich, als säße ich in einer emotionalen Achterbahn, und das ängstliche Mädchen ließ meine eigene Anspannung weiter steigen. Es war, als ginge es nicht mehr nur um mich, sondern wir befänden uns im selben Boot. Mit jeder vergehenden Sekunde wuchs die Frage, was zur Hölle soll jetzt passieren? Ich wusste immer noch nicht, wie ich aus dieser Situation herauskommen sollte, aber ich wusste, dass ich nicht zulassen konnte, dass ihre Verzweiflung auf mich überfiel. Allein der Gedanke, in einem Truck mit einem Fremden gefangen zu sein, musste für sie verrückt gewesen sein. Und irgendwie ging es mir genauso. Wenige Sekunden später sah ich, wie der Polizist aus seinem Auto stieg und sich meinem Truck näherte, genau auf der Seite, wo das Mädchen saß. Als er aus dem Fenster blickte, hörte ich ihn sagen, »Steig aus dem Truck, Samantha.« Das schockierte mich. Wer war dieses Mädchen und warum kannte der Polizist ihren Namen? Sie weinte und schluchzte, als sie aufsah, und ihm durch das Glas entgegenschrie, »Ah, nein!« Der Polizist gab mir ein Zeichen, das Fenster herunterzukurbeln, und in diesem Moment zögerte ich. Das Mädchen war sichtlich verängstigt, und ich musste die Situation behutsam handhaben. Der Beamte sprach in sein Funkgerät, aber ich verstand nichts, da das Geräusch des zerbrechenden Glases alles übertönte. Ich versuchte besser zu hören, indem ich das Fenster ganz herunterkurbelte, aber es war zu spät, um zu erfahren, was er zuvor gesagt hatte. Kurz darauf hörte ich, »Deine Eltern haben wieder angerufen, Samantha. Ich habe es satt, dich jedes Mal suchen zu müssen.« Plötzlich dämmerte mir alles. Das war nicht einfach nur ein Mädchen, das per Anhalter fuhr, das war eine Ausreißerin. Ich beobachtete die Szene gebannt, als sie schrie, dass es nicht ihre Eltern seien und niemand zu verstehen schien, dass man sie behandelte, als wäre sie eine Strafe. Das Mädchen ließ all ihren Zorn heraus und warf den Leuten vor, ihr entsetzliche Dinge angetan zu haben. Mitten in ihrem Geschrei zeigte sie mir ihren Arm. Da erstarrte ich. Ihr Arm war übersät mit Brandnarben und Schnittwunden. Ich fror vor Entsetzen ein, denn diese Spuren waren so grausam, dass mir der Schauer über den Rücken lief. In diesem Moment flehte sie mich an. »Bitte, lass mich nicht zu Ihnen zurückgehen. Ich tue alles, aber bitte, lass Sie mich nicht zurücknehmen«, sagte sie, und in ihren Augen spiegelte sich pure Panik. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sollte ich weiterfahren und riskieren, in eine Festnahme hineingezogen zu werden? Es war offensichtlich, dass das Mädchen in einer sehr schlimmen Lage war, und ich fühlte mich schrecklich dabei, sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen, in den Händen von Menschen, die fähig waren, ihr so etwas Grauenhaftes anzutun. Andererseits wollte ich mich auch nicht in Angelegenheiten einmischen, die mich nichts angingen, geschweige denn in Schwierigkeiten mit dem Gesetz geraten. Doch gerade als ich das Gefühl hatte, dass die Situation völlig außer Kontrolle gerät, tauchten weitere Polizeilichter auf. Bevor ich überhaupt verarbeiten konnte, was als nächstes geschah, stürmten mehrere Polizisten zu meinem Truck und zerrten das Mädchen gewaltsam heraus. Während sie schrie und sich verzweifelt wehrte, brachten sie sie in einen Streifenwagen. Ich versuchte, einen der Polizisten anzusprechen, um Antworten zu erhalten, etwas, das mir erklären könnte, was gerade passiert war. Doch seine Antwort war kurz und abweisend. »Das geht dich nichts an, und du solltest nicht junge Mädchen auf der Straße mitnehmen.« Seine Stimme klang beinahe bedrohlich, so dass ich keinen Widerspruch einlegen wollte. Ich stand einfach da und sah zu, wie Samantha weggeschleppt wurde, ohne zu wissen, was ich davon halten sollte. Alles, was ich mir denken konnte, war, was mit ihr geschehen würde. Würde sie die Hilfe bekommen, die sie wirklich brauchte? Hatte sie vielleicht psychische Probleme? Ich wollte mir eine Erklärung einreden, die mich beruhigte, aber ein anderer Teil von mir konnte nicht umhin zu denken, dass ich womöglich zu einem schrecklichen Kreislauf des Missbrauchs beigetragen hatte. Es schien, als hätten auch die Polizisten, statt ihr zu helfen, ihren Teil an diesem Teufelskreis des Leidens gespielt. Eines stand fest. Ich war kurz davor gewesen, in ein Drama hineingezogen zu werden, das weit größer war, als ich es mir je vorgestellt hatte. Ich habe Samantha nie wieder gesehen oder von ihr gehört, doch seit diesem Tag verfolgen mich die Bilder ihres Schmerzes und die Narben an ihrem Arm. Es gab eine Zeit, in der es mein liebster Plan war, nachts auszugehen und zu fahren, doch das änderte sich nach dieser Erfahrung. Ich erinnere mich, wie ich ein paar Tage bei meiner Großmutter auf dem Land verbrachte, und das Leben dort, nach Einbruch der Dunkelheit, wurde ziemlich eintönig. Der nächste Laden war ein kleines hölzernes Restaurant, eine Stunde entfernt, und die Leute in dieser Gegend waren alt und etwas einsam, so dass ich oft allein war und nicht viel zu tun hatte. Wann immer die Langeweile zuschlug, lieh ich mir den alten roten Mustang meines Großvaters und machte mich nach dem Abendessen auf den Weg. Es gab nichts Vergleichbares zur Ruhe, entlang verlassener Straßen unter dem sternenklaren Himmel zu fahren, bis ich jemanden traf, der mir die Lust am Alleinfahren in der Nacht nahm. Es war ein warmer Freitagabend, und ich hielt an einer Tankstelle, um ein paar Bier zu holen, bevor ich zu meiner nächtlichen Fahrt aufbrach. Danach stieg ich wieder ins Auto und öffnete die Fenster, um den kühlen Wind mein Gesicht streicheln zu lassen. Ich befand mich an einem perfekten Ort, um mein Getränk beim Fahren zu genießen. Ich überschritt nie die Geschwindigkeitsbegrenzung und hielt stets die Verkehrszeichen ein. In diesem Moment fuhr ich eine ruhige, leere Straße entlang, genoss mein Bier und hörte Radio, als ich an einer roten Ampel anhalten musste. Beim Umschauen fiel mir auf, wie verlassen alles wirkte. Gerade dann begann ein Lied, das ich liebte, zu spielen, und ich drehte das Radio auf. In diesem Augenblick fiel mir etwas auf dem Bürgersteig zu meiner Linken auf. In der Ferne stand ein Laubbaum, und direkt darunter befand sich eine seltsame Gestalt. Ich konnte sie aufgrund des Schattens nicht genau erkennen, doch mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, als ich merkte, dass diese Gestalt mich beobachtete. Ich fühlte mich unbehaglich und hupte in der Hoffnung, er möge verschwinden. Zu meiner Überraschung bewegte er sich jedoch in Richtung des Lichts der Straßenlaterne. Er war ein älterer Mann, vielleicht in seinen 50ern oder älter, und er war äußerst merkwürdig gekleidet, wie eine Mischung aus einem Clown und einem Horrorcharakter. Er trug eine blaue Afro-Perücke, eine rote Krawatte ohne Hemd und Shorts mit dem Design der amerikanischen Flagge. Alles schien völlig surreal. An seinen Füßen steckten braune Stiefel, die offenbar zwei Größen zu groß waren, und sein Gesicht war weiß bemalt, mit einem roten Schatten um die Augen und einem verzerrten roten Lächeln auf den Lippen. Doch das war nicht alles. Sein ganzer Körper war behaart, was ihn noch verstörender erscheinen ließ. Er sah aus, als käme er von einer verrückten Parade. Allerdings gab es in der Stadt keine derartige Veranstaltung, oder zumindest keine, von der ich wusste. Plötzlich stand er vor meinem Auto und lächelte mich an. Seine grünen Augen waren unheimlich, und seine Zähne schienen von etwas befleckt, das wie Blut aussah. Mir sank der Magen. Etwas an diesem Mann war unheimlich. In dem Moment schaltete die Ampel auf grün, und ich wusste, dass ich fliehen musste. Doch er stand immer noch vor mir. Mit zitternder Angst rollte ich das Fenster hoch und versuchte, so schnell wie möglich an ihm vorbeizufahren. Doch gerade als ich an ihm vorbeifuhr, ließ ich die Kupplung los und der Motor verstummte. Ich war im Auto gelähmt und hatte das Gefühl, als hätte dieser Fremde die Zeit angehalten, als hätte er einen Zauber über mich gelegt, der alles um ihn herum zum Stillstand brachte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, war wie benommen, während die Anspannung mich ergriff und ich ihn in einem Moment gefangen ansah, der sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Es schien, als könnte ich meinen Blick nicht von diesem Fremden abwenden. Dann beugte er sich hinunter und kam näher an mein Fenster. Mein Herz schlug wie verrückt, und als ich ihn genauer betrachtete, sah ich, dass seine Augen äußerst böse wirkten und sein verzerrtes Lächeln mir einen kalten Schauer über den Rücken jagte. In einem unheimlichen Tonfall sagte er: »Lang lebe die Vereinigten Staaten, aber du siehst nicht so aus, als stammtest du von hier.« Das war das erste Mal, dass ich mich wirklich unwohl fühlte. Um ehrlich zu sein, ich bin halb Latino und halb Asiate. Daher trafen mich seine rassistischen Bemerkungen besonders. Doch ich war so verängstigt, dass mir kein Wort entkam. Mein Atem wurde schwer und plötzlich lächelte der Mann erneut. Zu meinem Entsetzen leckte er die Scheibe meines Fensters ab. In diesem Moment fasste ich ein wenig Mut, da ich wusste, dass er nicht ins Auto gelangen konnte, weil die Türen verschlossen waren. Ich rief ihm zu: »Geh aus meinem Auto, du Verrückter!« Doch statt zu gehen, verwandelte sich sein Lächeln in eine Grimasse des Zorns. Und dann öffnete er den Mund und schrie wie ein Psychopath. »Was ist dein Problem, Kumpel? Du bist derjenige, der gehen muss. Du gehörst hier nicht hin.« Ich hatte bereits die Grenze erreicht, also startete ich den Motor und fuhr so schnell wie möglich von ihm weg. Glücklicherweise sprang der Motor an, sobald ich den Schlüssel umdrehte, und der Mann wich ein paar Schritte zurück. In einem hitzigen Moment kam mir eine sehr dumme Idee. In einem Anfall von Wut ließ ich das Fenster herunter und schlug ihm mit einer leeren Bierflasche ins Gesicht. Alles geschah so schnell, dass der Mann nicht einmal Zeit hatte zu reagieren, als die Flasche in seinem Gesicht zerschellte. Ohne weiter nachzudenken, drückte ich aufs Gaspedal und hörte seinen wütenden Schrei, während ich davonraste. Als ich in den Rückspiegel sah, bemerkte ich, wie er sich ducken und auf dem Boden kauern ließ, sein blutverschmiertes Gesicht verbergend. In jener Nacht fuhr ich nach Hause, ohne zu merken, wie verängstigt ich war. Ich bemerkte es erst, als ich bereits in der Einfahrt geparkt hatte. Nach jener Nacht verbrachte ich 3 Tage eingesperrt zu Hause, ohne auch nur die Tür zu öffnen, aus Angst, dass dieser Mann mich irgendwo sehen und sich rächen könnte. Meine Großmutter bemerkte, dass etwas nicht stimmte und fragte mich, was los sei, aber ich lächelte nur und versuchte, den Vorfall zu ignorieren. 4 Tage später lag ich in meinem Zimmer, als ich Stimmen aus dem Erdgeschoss hörte. Neugierig ging ich langsam die Treppe hinunter und sah, wie meine Großmutter mit einem Polizisten sprach. Als ich die Treppe hinunterstieg, blickte der Beamte auf und ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Er hatte grüne, teuflische Augen, genau wie der Mann, den ich in jener Nacht gesehen hatte. Das Merkwürdigste war das Aussehen des Polizisten. Sein Gesicht war makellos, doch man konnte erkennen, dass er eine halb verheilte Wunde an der Nasenspitze hatte. Seine Augen waren fest auf mich gerichtet, als wolle er sich an etwas erinnern. Etwas. Dann sagte er zu meiner Großmutter: »Das muss ihr Enkel sein.« »Ich denke, ja, er ist für eine Weile zu mir gekommen«, antwortete sie. »Oh, wie schön. Es ist immer wunderbar, Zeit mit den Enkeln zu verbringen, nicht wahr?« Meine Großmutter nickte mit einem kleinen Lächeln und der Polizist fuhr fort. »Die Vereinigten Staaten heißen immer jeden willkommen. Dieses Land hat für jeden einen Platz. Viva America!« Dann verschwand er so plötzlich, wie er erschienen war. Ich war so geschockt, dass es ein paar Minuten dauerte, bis ich aus diesem Zustand der Lähmung herauskam. Dann rannte ich zu meiner Großmutter und fragte sie, wie sie den Mann kannte. Sie war sehr überrascht. Mein erschrockenes Gesicht war in dem Moment mehr als offensichtlich. Aber sie antwortete, dass sie ihn noch nie zuvor in der Nachbarschaft gesehen hätte. In diesem Augenblick wusste ich, dass etwas wirklich nicht stimmte. Ohne zu zögern, rannte ich zur Polizeistation und erzählte einem Beamten alles, was mit diesem Verrückten geschehen war. Anschließend begleiteten sie mich nach Hause, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Doch als ich das Haus betrat, herrschte totales Chaos. Das Haus war zerstört. Jemand war eingebrochen und hatte das Sofa mit zahlreichen Stichwunden ruiniert. Alle Vasen waren zerbrochen, Watte war überall verstreut und die Küche lag in Scherben, als wären Glassplitter überall verteilt. Es war völlig erschreckend, aber nicht so schrecklich wie das, was wir im Zimmer meiner Großmutter fanden. Auf ihrem Bett lag ein kopfloser, ausgenommen geräumter Waschbär, dessen Blut sich über die Laken verteilt hatte. Meine Großmutter bekam fast einen Herzinfarkt, als sie es sah, doch das war noch nicht alles. In meinem Zimmer hatte jemand an die weiße Wand in Blut geschrieben: »Du gehörst hier nicht hin, wir werden uns wiedersehen.« Die Polizei durchsuchte das ganze Haus und sammelte alle Beweise, die sie brauchten. Dann erklärte man uns, dass es am sichersten sei, in den nächsten Tagen in einem Hotel zu bleiben, während die Ermittlungen andauerten. 2 Tage später wurde der Mann schließlich verhaftet. Es stellte sich heraus, dass er im nahegelegenen Wald lebte, und bei der Untersuchung seiner Vergangenheit entdeckte die Polizei, dass er ein Armeegeneral gewesen war, der wegen seines gewalttätigen und rassistischen Verhaltens in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden war. Er war vor Monaten ausgebrochen und hatte einen Polizisten verletzt, bevor er dessen Kleidung stahl. Der arme Polizist wurde in einer verlassenen Hütte mitten im Wald gefangen gefunden. Ich war unbeschreiblich erleichtert, dass dieser Verrückte endlich hinter Gittern war. Es war alles ein Albtraum gewesen, doch wenigstens waren meine Großmutter und ich nun weit entfernt von den Fängen dieses Wahnsinnigen in Sicherheit. Erinnerst du dich an die Zeiten, bevor wir alle Handys hatten, als die Welt noch nicht vernetzt war und Hilfe nicht immer nur einen Knopfdruck entfernt war? In den 90ern, wenn du am Straßenrand gestrandet warst, hing es vom Glück ab, denn sofern nicht jemand anhielt, konntest du nicht auf Hilfe zählen. Ich hielt immer an, wenn ich ein liegen gebliebenes Auto oder jemanden, der per Anhalter fuhr, sah. Aber nach dem, was mir passierte, als ich 32 war, überlegte ich es mir 2-mal, bevor ich anhielt, um jemandem zu helfen. Es war im Sommer 1994, als ich auf der Route 50 in Colorado auf 2 Männer traf. In jener Nacht regnete es in Strömen und plötzlich entdeckte ich einen roten Sedan, der am Straßenrand stand, mit aufgeklappter Motorhaube. Einer der Männer war fast bis zur Taille im Motorraum versunken, nur seine Beine ragten heraus, als ob das Auto ihn verschlingen würde. Ohne es zu beabsichtigen, spritzte ich beim Vorbeifahren etwas Wasser auf ihn. Ich empfand ein wenig Mitleid mit ihm, und etwa 20 Meter weiter beschloss ich, umzudrehen und zu sehen, wie ich helfen konnte. Als ich näher kam, rollte ich das Fenster herunter und rief: »Hey, Entschuldigung wegen des Spritzwassers, mein Freund.« Der Mann trat aus dem Bereich hinter der Motorhaube hervor und ich bemerkte, dass er etwa 180 Zentimeter mehr groß war und eine weiße Jacke trug, die voller Ölflecken war. »Na, du scheinst gerade rechtzeitig zu sein«, sagte er, als er die Motorhaube zuschlug. »Ich würde liebend gern in die Stadt fahren, wenn es nicht allzu umständlich ist. Übrigens, ich heiße Charles. Freut mich, dich kennenzulernen.« Er reichte mir die Hand. »Oh, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Mein Name ist Eric«, erwiderte ich, schüttelte seine Hand und bot ihm meine Hilfe an. Da die Tür offen war, stieg Charles auf den Beifahrersitz. Der Regen nahm zu und meine Scheibenwischer kämpften damit, mitzuhalten. Ich versuchte mehrmals, ein Gespräch mit Charles zu beginnen, aber seine Antworten waren kurz, meist einsilbig. Er schien ein Mann weniger Worte zu sein, aber zugleich auch etwas nervös und ängstlich. Mit einem kleinen, fehl am Platz wirkenden Lächeln blickte er aus dem Fenster, als suche er nach etwas. »Weißt du, was mit deinem Auto nicht stimmt?«, fragte ich ihn. Zum ersten Mal hellte sich sein Gesicht ein wenig auf. »Ja, ich habe ein Problem mit den Zündkerzen«, erklärte er. »Oh je, und was genau ist damit passiert?« Charles lachte nervös und sagte: »Sie wurden gestohlen, ganz ehrlich. Vor ein paar Meilen habe ich einem Anhalter eine Mitfahrgelegenheit gegeben.« »Wirklich?«, entgegnete ich, während mein Kopf sich drehte. »Sei vorsichtig, wen du heutzutage mitnimmst. Der Typ sah nicht älter als 20 aus und bat mich anzuhalten, weil er mal eben pinkeln musste. Ich hielt an und genau in dem Moment wurde ich ausgeraubt. Er nahm mir die Zündkerze, so dass ich ihm nicht folgen konnte. Diese neuen Generationen sind undankbar und grausam. Du siehst, so wie du es gerade tust, war es ein Gefallen, den ich getan habe. Und schau, wie sie es mir zurückzahlen. Ja, diese jungen Leute von heute. murmelte ich, während in meinem Kopf Zweifel aufkamen, ob es wirklich richtig war, einen Fremden in mein Auto zu lassen. Ich begann an ihm zu zweifeln, als ich nach etwa 6 Meilen eine Gestalt sah, die langsam am Straßenrand entlang ging und den Daumen erhob. »Das ist er. Der Mistkerl, der mir etwas gestohlen hat«, rief Charles plötzlich. Ich zögerte einen Moment. Die Gestalt war etwa 100 Meter entfernt und die Straße war rutschig. »Bist du sicher, dass es derselbe ist?«, fragte ich, während ich bremste. »Ja, stopp«, rief Charles und griff nach dem Lenkrad, während ich versuchte, das Fahrzeug unter Kontrolle zu halten. Der Anhalter bemerkte, dass wir uns näherten und sprang vom Straßenrand. Dann zog Charles mit wilder Entschlossenheit das Lenkrad in Richtung des Jungen. Und in diesem Moment raste mein Herz. Ich hatte Angst, die Bremse zu betätigen. Charles und ich kämpften darum, das Auto zu kontrollieren. Und in dem Durcheinander spürte ich einen brutalen Schlag ins Gesicht. Charles' Ellenbogen traf meine Nase. Und ich spürte sofort, wie mein Nasenseptum brach. Blut begann an meinem Kinn herunterzulaufen, als ich das Lenkrad losließ, benommen und schwindelig. In diesem Moment gelang es ihm, die Richtung zu korrigieren, aber es war zu spät. Der Wahnsinn brach aus. Nachdem meine Hände und die von Charles mit dem Lenkrad rangekämpft hatten, verloren wir vollständig die Kontrolle über das Fahrzeug und krachten in die Leitplanke. Das Auto rutschte den Hang hinunter und plötzlich wurde alles dunkel, als die Motorhaube einen riesigen Kiefernbaum traf. Die Wucht des Aufpralls schlug mich bewusstlos, und als ich schließlich wieder zu mir kam, war das Erste, was ich hörte, das Prasseln des Regens. Doch in der Ferne war alles düster und ich spürte den schmutzigen Boden unter mir. Ich versuchte, meine Hände zu bewegen, aber ich war gefesselt. Mein Kopf drehte sich vor Schmerz und meine Gedanken waren wirr. Bald musste ich feststellen, dass ich verbunden, ja, sogar mit einer Augenbinde, war. Mein Herz raste und Panik überkam mich, als mir meine missliche Lage bewusst wurde. Plötzlich hörte ich in der Nähe ein Schluchzen, das mir signalisierte, dass noch jemand da war. Also rief ich, »Hallo?« Meine Stimme klang wie ein nasses Quieken. Ich versuchte aufzustehen, fiel aber beinahe. »Bitte, tu mir nicht weh«, flüsterte jemand in der Nähe, eine Stimme, die ich nicht wiedererkannte. »Entspann dich, ich werde dir noch nicht wehtun«, sagte Charles mit tiefer Stimme, was mich noch unwohler werden ließ. Plötzlich wurde die Augenbinde abgenommen und da war er, Charles, völlig mit Schlamm bedeckt, grinsend wie ein Verrückter. »Wo sind wir?«, fragte ich mit Blut am Mund. »Was zum Teufel geht hier vor?« »Na, der Kerl ist zurückgekommen, um zu sehen, wie es uns geht«, sagte Charles mit einem gleichgültigen Ton. »Alles, was du tun musst, ist tot zu spielen, bis er herüberkommt. Dann packe ich ihn. Du warst völlig außer dir. Der Regen war heftig und dein Auto ein einziges Chaos. Deshalb machte ich mich auf die Suche nach einer gemütlichen Höhle, um uns vor dem Sturm zu schützen, und nun hier sind wir. Warum bin ich noch gefesselt?«, fragte ich schwindelig. »Ich wollte nicht, dass ihr beide irgendwo hingeht. Es ist nicht sicher. Gott sei Dank hattest du Klebeband im Kofferraum«, antwortete Charles in einem unheimlichen Ton, was mich zittern ließ. »Bitte, lass uns gehen«, rief der Anhalter, der ebenfalls dort gefangen war, geschlagen und gefesselt wie ich. »Wir werden nicht zur Polizei gehen, das verspreche ich«, fügte er hinzu. In diesem Moment sah ich ihn zum ersten Mal richtig. Er war etwa 20 Jahre alt, höchstens vielleicht jünger. Sein blondes Haar klebte vom Regen und war mit Blut befleckt. Und er sah aus, als hätte er tagelang nichts gegessen. Charles ignorierte seine Bitte und begann, Äste und anderes Material vom Höhlenboden aufzusammeln, formte einen Haufen zwischen uns und holte dann ein Feuerzeug heraus. Das Holz war nass und er brauchte mehrere Versuche, um ein Feuer zu entfachen. »Was hast du vor, mit uns zu machen?«, fragte ich, während die Angst in mir wuchs. »Nichts«, sagte er. »Du hast mir eine Mitfahrgelegenheit gegeben. Das war sehr freundlich von dir. Aber dieser kleine Idiot hier«, der Anhalter unterbrach ihn und schrie, »du hast gesagt, du würdest mich umbringen. Ich hatte das Recht, mich zu verteidigen.« Charles sah ihn an und entgegnete, »aber du hättest niemals an meinem Auto rütteln dürfen. Man fasst nicht an das Auto eines Mannes heran.« In einem Anfall von Wahnsinn packte er den Jungen am Hals und drückte sein Gesicht in das Feuer. Die Flammen erfassten das Haar des Jungen. Es war zwar nicht üppig, aber er konnte die Hitze schon aus mehreren Metern Entfernung spüren. Der Junge wand sich und schrie, während der Geruch von verbranntem Fleisch die Höhle erfüllte. Als Charles ihn schließlich losließ, war sein Gesicht unkenntlich, verkohlt und verstümmelt. Mein Magen wandte sich und ich begann nervös zu erbrechen, während der Junge weinte und sich wand. Charles blieb so ruhig, als wäre nichts geschehen. Er stand auf und ging zum Höhleneingang, blickte zu den Wolken empor und sagte, Dieser Regen hört nie auf. Was für eine Plage, nicht wahr? Als ob wir in einem zwanglosen Gespräch mit ein paar Campingfreunden wären. Ich konnte nur fassungslos das Grauen betrachten, das sich vor meinen Augen abspielte, und wünschte, es wäre nur ein Albtraum. Aber leider war es das nicht. »Ich gehe jetzt«, sagte er. »Ich habe mein Taschenmesser für dich an der Ecke liegen lassen, sodass du dich befreien kannst. Aber du musst bis 500 zählen, bevor du gehst. Und übrigens, wenn ich dich jemals wiedersehe, schwöre ich, ich werde dich umbringen.« Er sagte dies beiläufig. Dann verließ er die Höhle und verschwand in der Dunkelheit. In dem Moment, als ich ihn aus den Augen verlor, bewegte ich mich wie der Blitz. Mit dem Messer befreite ich meine Hände, wobei ich mir ein wenig schnitt. Ich näherte mich dem Jungen, um ihm zu helfen. Doch bald musste ich erkennen, dass ich nichts für ihn tun konnte. Er war tot. Ich zählte bis 1000, bevor ich es wagte, die Höhle zu verlassen. Und als ich schließlich hinauskroch und mich umsah, ängstigte mich alles. Ich konnte nicht rennen, also blieb mir nichts anderes übrig, als per Anhalter an der Straße zu gehen, in der Hoffnung, dass mich jemand mitnehmen würde. Während ich dort wartete, kreisten meine Gedanken unaufhörlich um das, was ich hinterlassen hatte. Die verkohlte Leiche in der Höhle, den Jungen, der in Schlamm und Ruß gehüllt war, und dieses teuflische Grinsen von Charles, das mir noch immer Albträume bereitete. Ich hätte nie gedacht, dass mein Tag so enden würde, und von da an werde ich mich immer daran erinnern, wie eine einfache Fahrt sich in einen völligen Albtraum verwandeln kann. Am 18. Juni 1935 beschlossen zwei Paare, einen epischen Roadtrip zu unternehmen. Christopher und Laura Bennett machten sich zusammen mit ihren Freunden Albert und Anna Hans von ihrem Zuhause in Südisraelien auf den Weg, um 2000 Meilen durch abwechslungsreiche Landschaften und Wüsten zu durchqueren. Ihr endgültiges Ziel war die kalifornische Küste. Am 21. Juni kamen sie in der kleinen Stadt Vaux, New Mexico, an. Nachdem sie Christophers Nash-Sedan geparkt hatten, checkten sie im Hotel Esmeralda ein und begannen, Postkarten an ihre Liebsten zu schreiben. Nach einem einfachen Abendessen in einem lokalen Restaurant gingen sie in ihre Zimmer, um sich für den nächsten Tag auszuruhen und die Reise fortzusetzen. Am nächsten Morgen zeigten die Postkarten, dass sie guter Dinge und aufgeregt waren und dass während ihrer Fahrt nichts Ungewöhnliches passiert war. Doch am 22. Juni, als sie ihren Weg nach Westen fortsetzten, verschwanden sie spurlos. Bis zum 26. Juni wurde Christophers Auto verlassen, in der Innenstadt von Dallas, Texas, gefunden. Die Schlüssel lagen noch im Zündschloss, der Tank war voll und auf dem Beifahrersitz lag ein Stapel Postkarten. Es gab jedoch keinerlei Anzeichen von Christopher oder Laura, ebenso wenig von Albert und Anna. Ermittler fanden heraus, dass Christopher bereits einige Tage zuvor, am 23. Mai an einer Tankstelle namens The Silence seinen Tank aufgefüllt hatte. Doch danach war seine Spur abgebrochen. Die Familien des Paares wurden über ihr Verschwinden informiert und es wurde eine Untersuchung eingeleitet. Zunächst vermutete die Polizei, dass wegen des Fehlens von 300 Reisechecks ein gewaltsamer Raubüberfall erfolgt sein könnte. Doch bald kamen Informationen ans Licht, die den Fall in eine andere Richtung lenkten. Es stellte sich heraus, dass das Auto nach seiner Ankunft bei The Silence in einen kleinen Unfall verwickelt gewesen war. Vielleicht hatte dieser Vorfall jemanden so verärgert, dass er etwas getan hatte, aber die Situation war höchst merkwürdig. Die Polizei begann, Zeugen des Unfalls zu befragen, und da wurde die Geschichte noch verwirrender. Anstatt von einem Auto mit zwei Paaren zu berichten, erwähnten die Zeugen lediglich einen jungen Mann mit dunklen Haaren, der angeblich am Steuer gesessen und der Spur des Fahrzeugs vom Unfallort gefolgt war. Die Detektive begaben sich zu einer örtlichen Werkstatt, in der der Mechaniker angab, einen Reifen gewechselt und weitere kleinere Reparaturen durchgeführt zu haben. Doch das Merkwürdige daran war, dass derjenige, der die Rechnung bezahlt hatte, einen Reisescheck auf den Namen Christopher Bennett ausgestellt hatte. Diese Scheckspur führte die Ermittler zunächst zu einem Motel in El Seguro und dann nach Dallas, wo man schließlich am 26. Juni das verlassene Auto fand. Die Ermittlungen stockten eine Weile, bis am 29. Juni ein Bericht über einen kleinen Waldbrand außerhalb von Albuquerque einging. Als Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, fanden sie einen verbrannten Koffer, der Christophers und Lauras Habseligkeiten enthielt. Es war klar, dass jemand versuchte, die Besitztümer des Paares loszuwerden und die Situation wurde zunehmend beunruhigend. Was war mit den Paaren geschehen? Die Behörden zögerten nicht, eine verzweifelte Suche zu starten, in der Hoffnung, Christopher, Laura, Albert und Anna lebend zu finden. Das FBI übernahm die Führung und stellte ein Team von Ermittlern verschiedener Behörden zusammen, die Flüsse, Seen, Brunnen und alle möglichen Orte untersuchten, an denen es Hinweise geben könnte. Doch obwohl die Suche die weite Wüstenlandschaft durchkämmte, fanden sie nichts, nicht einen einzigen Hinweis. Sie waren nicht in der Lage, die Vermissten zu finden oder die Spur eines Verdächtigen zu bestätigen. Die Detektive waren von anderen Fällen überwältigt und schließlich kühlte die Untersuchung ab. Sogar noch im Jahr 2009 wurden die Akten von den Staatspolizisten überprüft, in der Hoffnung, dass sich eines Tages ein Hinweis ergeben würde, der Licht in den Fall bringen könnte. Einer der Ermittler, Trooper Michael James, erklärte, dass der Fall nie offiziell abgeschlossen wurde, die Chancen, ihn zu lösen, jedoch so gering seien, dass sich die New Mexico State Police nicht weiter darauf konzentrieren könnten. Trotzdem nahm James den Fall persönlich und verpflichtete sich, herauszufinden, was 1935 mit den vier Reisenden aus Illinois geschehen war. Er betonte, dass seine größte Herausforderung darin bestünde, die Überreste der Vermissten zu finden, zu diesem Zeitpunkt höchstens zerfallene Knochen. Zudem sah er sich mit der harten Realität konfrontiert, den Täter ausfindig zu machen, der wahrscheinlich inzwischen im hohen Alter verstorben war. Dennoch ließ ihn das nicht los und seine Entschlossenheit wurde durch die ständige Unterstützung von Tanja, der Großnichte von Laura, verstärkt. Sie war fest entschlossen, die Wahrheit über dieses Ereignis, das ihre Familie so tief gezeichnet hatte, aufzudecken, damit endlich ein Abschluss und Antworten gefunden werden konnten. Tanja hatte ihre eigene Theorie darüber, was mit ihrer Urgroßtante, ihrem Ehemann und deren Freunden geschehen sein könnte, und zögerte nicht, sie mit dem Detektiv zu teilen. Sie glaubte, dass sie in Wau ermordet worden seien, vielleicht in demselben Café, in dem sie am Morgen ihres Verschwindens gefrühstückt hatten. Tanja untersuchte den Fall weiter und schlug vor, dass ihr Halt in jener Stadt kein Zufall gewesen sei. Der Grund für ihren Besuch war, dass die Bennets einen alten Freund treffen wollten, der dort lebte. Doch es ist nie geklärt worden, ob dieses Treffen tatsächlich stattgefunden hat. Am beunruhigendsten war jedoch ein Vorfall im Jahr 1963. Ein Privatermittler namens Duke erhielt einen Brief von einer Frau, die behauptete, die Morde beobachtet zu haben. Laut ihrer Aussage sah sie, wie die beiden Paare in den Keller eines Cafés gebracht wurden. Später erfuhr sie, dass sie ausgeraubt, ermordet und in frischem Beton begraben worden waren. Dies veranlasste Barbara vorzuschlagen, die Ermittlungen auf die Betonplatten rund um das alte Wau-Hotel zu konzentrieren. Allerdings hatte Agent James seine eigene Meinung. Nachdem er einen Berg von Berichten in den Akten der Staatspolizei durchforstet hatte, stieß er auf Details, die andeuteten, dass die Lösung vielleicht woanders zu finden wäre. Während er das Rätsel entwirrte, stellte er fest, dass jeder Hinweis entweder eine neue Tür öffnete oder sie ihm endgültig zuschlug. Das Zusammenspiel alter Geschichten, möglicher Zeugen und Theorien formte eine Realität, die immer noch eher wie ein Traum wirkte, einem Traum, der direkt den Seiten eines Kriminalromans entnommen zu sein schien. James arbeitete unermüdlich an einem Zeitstrahl der Ereignisse und führte Interviews, die ihn wirklich beeindruckten. Laut seinen Ausführungen gibt es ein paar Postkarten, die ihn überzeugt haben, dass das Paar am Morgen des 22. Mai Wau verlassen hat mit dem Plan, über Santa Fe nach Albuquerque zu fahren, denn eine der Postkarten wurde am 22. Juni in Albuquerque abgegeben und ein Mitarbeiter des Sturgis Hotels in dieser Stadt berichtete, dass die Paare am selben Nachmittag dort waren und nach verfügbaren Zimmern fragten. Detektiv James nahm an, dass sie sich eines der kleinen Zimmer mieteten, um zu duschen und beabsichtigten, vor Einbruch der Dunkelheit weiterzufahren. Kurz nachdem sie Wau verlassen hatten, könnten sie jedoch eine unglückliche Begegnung mit ihrem mysteriösen Mörder gehabt haben. Wahrscheinlich hatten sie die Entfernung nach Albuquerque unterschätzt und fuhren bereits, als es dunkel wurde, was es ihnen erschwerte, sich zurechtzufinden. James war überzeugt, dass sie sich an diesem Punkt für einen lauernden Räuber verwundbar gemacht hatten und, schlimmer noch, jemandem vertrauten, der sie brutal verraten hatte. Obwohl es einige wenige Zeugen gab, gelang es der Polizei nicht, den Mann zu identifizieren, der Christopher Bennets Auto entwendet hatte. Denselben Mann, der auch fast 90 Jahre später noch als vermisst gilt. Selbst wenn man ihn identifizieren könnte, wäre er höchstwahrscheinlich längst nicht mehr in der Lage, Fragen zu beantworten, was 1935 geschehen war. Aller Wahrscheinlichkeit nach gäbe es auch keine forensischen Beweise mehr. Die Wahrheit darüber, was mit Christopher und Laura sowie ihren Freunden Albert und Anna passiert ist, könnte für immer im Dunkeln bleiben. Es ist zutiefst verstörend, wie vier gesunde, normale Menschen eines Tages einfach spurlos verschwinden konnten. Diese Geschichte erinnert mich an einen Sommer in meinen 20ern, als mein bester Freund und ich eine Phase leidenschaftlicher Roadtrips erlebten. Jeden zweiten Wochenendausflug machten wir uns auf den Weg und einmal beschlossen wir, mit mehreren Zwischenstopps nach San Francisco zu fahren. Am ersten Tag starteten wir unser Abenteuer und fuhren auf der I-70 in Colorado. Gegen 20 Uhr erreichten wir die Staatsgrenze und hielten an einer Tankstelle an. Während ich tankte, fiel mir auf, dass zwei Mädchen in unserem Alter neben uns an der Zapfsäule waren. Das ließ mich denken, dass auch sie auf einem ähnlichen Trip waren wie wir. Doch direkt hinter ihnen verhielt sich ein Mann verdächtig. Er sah komisch aus, als ob er auf etwas wartete, und die Atmosphäre wurde zunehmend unheimlich. Nachdem ich getankt und bezahlt hatte, blickte ich zurück zu den Mädchen, die gerade in ihr Auto stiegen, und da überkam mich ein kalter Schauer. Unmittelbar danach stieg der unheimliche Mann in sein Auto und fuhr hinter ihnen her. Vielleicht war es nur ein Zufall, aber ich konnte nicht anders, als an die Paare zu denken, die einst spurlos verschwanden, als sie nur ein paar Tage Abenteuer erleben wollten. Das brachte mich zum Nachdenken: Wie leicht kann man in dieser Welt zum Opfer eines bösen Wesens werden? Die Vorstellung, dass hinter einem freundlichen Gesicht oder an einem ganz gewöhnlichen Ort Gefahr lauern kann, wurde für mich plötzlich sehr real, während wir unsere Reise fortsetzten. Ich erzähle euch, dass mir vor ein paar Tagen auf dem Heimweg von einem scheinbar endlosen Arbeitstag etwas Seltsames passiert ist. Ich arbeitete in der Innenstadt von Salt Lake City und natürlich bedeutete das Leben in den Vororten, dass ich immer eine lange Strecke vor mir hatte, bevor ich zu Hause ankam. Als wäre das nicht schon genug, entschied mein ziemlich unsensibler Chef, mich die ganze Woche zum Schließen einzuplanen, genau dann, als ich eigentlich Urlaub hatte, und zeigte keinerlei Mitgefühl, als er mir sagte, dass die Firma mehr von meiner Hilfe benötige. Ich hätte eigentlich lieber eine Reise gemacht, aber stattdessen saß ich länger als erwartet bei der Arbeit fest, was meine Stimmung alles andere als hob. Es war etwa 19 oder 20 Uhr und ich hatte ungefähr eine Stunde Zeit, um nach Hause zu kommen. Da ich schon müde war, beschloss ich, eine alternative Route zu nehmen, die offenbar etwas kürzer war, etwa 45 Minuten im Vergleich zur üblichen Strecke. Das Ziel war, so schnell wie möglich zu Hause anzukommen. Also aktivierte ich das GPS, ließ mich von meiner Musik treiben und versuchte, mich zu entspannen. Doch plötzlich begann mein Auto, seltsame Geräusche zu machen. Ich verzog das Gesicht und fluchte innerlich. Mein Auto, ein 2003er Honda, war seit jeher ein Albtraum. Bei 21 Jahren und einem Stundenlohn von $14 bei 20 Arbeitsstunden pro Woche konnte ich mir kein neues Auto leisten. Das war meine einzige Option. Mitten im Nirgendwo wurde das Motorengeräusch immer lauter, bis mein armer Civic schließlich komplett zum Stillstand kam, als hätte jemand namens James Juan diesen Moment inszeniert. Ich fand mich auf einer verlassenen Straße mitten in der Nacht wieder. Ich schaute unter die Motorhaube und stellte fest, dass die Batterie von Korrosion bedeckt war, als hätte ich einen erbitterten Streit mit der Wut selbst geführt. Verdammt, jetzt wusste ich, dass ich einen Abschleppdienst rufen musste, was in dieser abgelegenen Gegend keine leichte Sache war. Ich rief den Pannendienst A an und tatsächlich teilten sie mir mit, dass es aufgrund der Entfernung etwas dauern könnte, bis jemand vorbeikam. Genau das fehlte mir jetzt. Ich war allein in der Einöde gestrandet und wer weiß, wie lange das dauern würde. Also saß ich da, biss mir auf die Lippe und wartete in meinem Auto, während ich mich auf dieser dunklen Straße immer einsamer fühlte. Mit der Zeit wurde die Stille fast überwältigend. Ich konnte fast die Grillen zwitschern hören, während ich auf meinem Handy navigierte. Plötzlich sah ich in meinem Rückspiegel ein paar helle Scheinwerfer, die sich näherten. Ich dachte zunächst, es könnte der Abschleppdienst sein, aber mein Herz machte einen Sprung, als ich einen weißen Pickup hinter mir auftauchen sah. Ein Mann stieg aus diesem Fahrzeug aus. Er sah hispanisch aus und schätzungsweise um die 45 bis 50 Jahre alt. Dieser Mann kam zu meinem Fenster und fragte, ob ich Hilfe benötigte. Da ich keinen weiteren Ärger wollte, kurbelte ich das Fenster etwas herunter und erklärte ihm, dass mein Auto stehen geblieben sei. aber der Abschleppdienst bereits unterwegs sei. Ich dankte ihm für sein Angebot, machte aber deutlich, dass ich die Situation selbst regeln würde. Doch der Mann schien sich gar nicht dafür zu interessieren und bestand darauf zu fragen, ob er die Tür öffnen dürfe, um mir zu helfen. In diesem Moment schrie mein Instinkt vor Gefahr. Ich wurde richtig nervös. Der Fremde schien keinerlei Absicht zu haben zu gehen. Er kam sogar noch näher und versuchte, die Tür zu öffnen. Ich blickte mich um. Es war nur Dunkelheit. Wir befanden uns mitten im Nirgendwo. Und dieser Mann machte mir ein mulmiges Gefühl. Als ich das Fenster nicht weiter öffnete, starrte er mich so lange an, dass es schien, als würde die Zeit stillstehen. Ich schwor mir, dass ich, sollte er auch nur den geringsten merkwürdigen Versuch unternehmen, sofort losbrüllen würde, für mehrere Sekunden, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Doch der Mann stand einfach da und starrte mich an, ehe er zu seinem Truck zurückkehrte. Ich dachte, er würde aufgeben und wegfahren, aber etwa 5 Minuten später kam er in seinem Truck zurück und winkte mir zu, das Fenster erneut herunterzukurbeln. In diesem Moment durchströmte mich Adrenalin. 1000 Mal fragte ich mich, was dieser Mann eigentlich wollte. Es war schwer, sich in dieser Situation nicht eingeklemmt zu fühlen, und alles, woran ich denken konnte, war, wie sehr ich mir wünschte, der Abschleppdienst würde endlich eintreffen, damit ich von diesem Albtraum loskomme. Mein Kopf wirbelte vor Fragen. Warum hatte ich diese Route gewählt? Warum schien das Schicksal gegen mich zu spielen? Warum war ich gerade jetzt gestrandet, als dieser Mann kam? Alle diese Fragen jagten mir in meinem Kopf herum, während ich in nervöser Anspannung verharrte und darauf wartete, was als nächstes passieren würde. Ein Gedanke kam mir. Ich durfte diesen Mann nicht einschüchtern lassen. Aber im Moment konnte ich nur warten, bis der Abschleppdienst kam und dieser seltsame Albtraum endete. Doch dann entschied ich, dass es Zeit war, diesem Mann ein Ende zu bereiten. Ich kurbelte das Fenster ein wenig herunter und fragte in einem Ton, der wahrscheinlich verärgerter klang, als ich es beabsichtigte. »Was willst du eigentlich?« Ich wollte mich nicht weiter mit ihm auseinandersetzen, und er schien zu verstehen, dass meine Geduld am Ende war. Er versuchte, mich zu beruhigen, erklärte, dass er mir doch nur helfen wolle und es keinen Grund gäbe, wütend zu werden. Ich machte ihm unmissverständlich klar, dass ich seine Hilfe nicht brauchte. Der Abschleppdienst war bereits unterwegs, und ich wollte, dass er verschwindet. Zunächst schien er sich damit abzufinden und fuhr weg, doch dann warf er mir ein weiteres Angebot zu. Er meinte, er hätte ein paar Kabel dabei, mit denen er mein Auto wieder in Gang setzen könnte. In diesem Moment wuchs meine Panik ins Unermessliche, und ich war kurz davor, loszuschreien. Doch genau in diesem Augenblick sah ich plötzlich Scheinwerfer, die sich näherten. Es war der Abschleppdienst. Ein Gefühl der Erleichterung und Rettung durchströmte mich, als ich sah, wie der Abschleppwagen neben mir hielt. »Hilfe ist da!« rief ich dem hartnäckigen Mann zu, während ich ein wenig ruhiger wurde. Obwohl ich ihm für sein Angebot dankte, machte ich ihm klar, dass ich lieber auf den Abschleppdienst warten würde. Der Abschleppwagenfahrer stieg aus und näherte sich meinem Fenster, woraufhin der seltsame Mann, als er sah, dass noch jemand in der Nähe war, schnell wieder in seinen Truck zurückstieg. Nachdem der Abschleppdienstfahrer bei mir angekommen war, erklärte ich ihm das Problem mit der Batterie und erzählte ihm, was mit dem Fremden passiert war, der hinter mir aufgekommen war. Doch noch bevor ich weitersprechen konnte, unterbrach er mich und fragte, ob ich wüsste, wer dieser Mann sei. Ich antwortete, dass ich keine Ahnung habe, nur dass er sich vorgestellt hatte, er wolle mir helfen. Da wurde das Gesicht des Abschleppdienstfahrers ernst. Er sagte mir, dass er diesen Mann schon einmal gesehen habe. Zu meinem Entsetzen stellte sich heraus, dass der Fremde ein registrierter Sexualstraftäter aus der Gegend war. Der Abschleppdienstfahrer berichtete, dass dieser Mann offenbar schon öfter auf dieser Straße unterwegs war, um alleinreisende Frauen anzusprechen und in einigen Fällen sogar versucht hatte, in ihre Autos zu gelangen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich realisierte, wie knapp ich beinahe in diese Falle geraten wäre. Dieser Mann war vor 3 Jahren wegen guten Benehmens aus dem Gefängnis entlassen worden und war seither nicht wieder von der Polizei aufgefallen. Bis jetzt. Der Abschleppwagenfahrer war sich ziemlich sicher, dass es derselbe war, da er ihn gut erkennen konnte, als er mit seinen Scheinwerfern auf ihn gerichtet war, nachdem er mein Fahrzeug abgeschleppt hatte. Er brachte mich zur Polizeistation, um sicherzustellen, dass ich in Sicherheit war. Doch als ich dort ankam, konnte ich ihnen nur wenige Details geben. Ich erwähnte lediglich, dass der Abschleppwagen weiß war. Die Polizisten sagten, sie arbeiteten an einigen Ermittlungen, aber auch nach einer Woche hatte ich nichts weiter gehört. Diese Erfahrung hat mich zutiefst geprägt. Paranoia begann, mich zu übermannen. Von da an konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn ich so naiv gewesen wäre, dass ich die Tür für diesen Mann geöffnet oder das Fenster vollständig heruntergelassen hätte. Ich will gar nicht erst darüber nachdenken, welche Konsequenzen das gehabt hätte. Die einzige Lektion, die ich aus diesem ganzen Vorfall gezogen habe, ist, dass ich niemals wieder auf dieser Straße in der Nacht fahren werde. Und selbstverständlich trage ich seit diesem Tag immer Pfefferspray in meiner Handtasche mit mir, denn ich werde keine unnötigen Risiken eingehen. Von da an bin ich jedes Mal, wenn ich nachts unterwegs bin, wesentlich vorsichtiger. Das Leben hat mich gelehrt, meine Wachsamkeit nie zu verlieren, besonders wenn ich in die Nähe von Menschen komme, die möglicherweise keine guten Absichten haben. Mein Name ist Nestor und ich bin ein 29-jähriger Typ, der ein paar Jahre in San Francisco gearbeitet hat. Obwohl ich die Stadt liebe, sind die Preise in schwindelerregende Höhen gestiegen und die Entfernung zu meinen Freunden und meiner Familie begann mich wirklich zu belasten. Als ich also einen neuen Job in der Nähe meiner Heimatstadt in Louisiana fand, zögerte ich nicht zu kündigen und nach Hause zu fahren. Nachdem ich meine Sachen ins Auto gepackt hatte, brach ich zu einer 2000-Meilen-Reise auf. Da ich so lange gearbeitet hatte, hatte ich keine Gelegenheit, Kalifornien wirklich kennenzulernen. Deshalb beschloss ich, die Autofahrt zu genießen, unterwegs Halt zu machen und einige interessante Orte zu besuchen. Zuerst traf ich alte Freunde im Süden des Bundesstaates und erkundete die Strände von Los Angeles und San Diego. Ich verbrachte ein paar angenehme Tage dort, bevor ich mich wieder auf den Weg machte. An einem Punkt entschied ich, an einer Raststätte in Arizona zu halten, um zu tanken und etwas zu essen. Nachdem ich die Toilette benutzt hatte, bemerkte ich beim Zurückgehen ein altes, abgenutztes Wohnmobil, das geparkt war. Es war weiß mit roten und blauen Streifen und ich sah einen Mann darin sitzen, der rauchte. Er sah aus wie jemand, der sich gern in der Nähe von Tankstellen aufhält. Als er mich anlächelte und winkte, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Dieses Lächeln wirkte auf mich verstörend. Also winkte ich ihm kurz zurück und verließ den Ort. In dieser Nacht übernachtete ich in einem Hotel in Tucson. Nachdem ich eingecheckt hatte, ging ich zurück zu meinem Auto, um noch ein paar Sachen zu holen. Als ich jedoch auf den Parkplatz blickte, bekam ich fast einen Herzinfarkt. Da war wieder dasselbe alte Wohnmobil. Ja, es hatte immer noch die gleichen roten und blauen Streifen und denselben seltsamen Mann darin. Zunächst dachte ich, es könnte nur ein Zufall sein, aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass er mir folgte. Schnell begab ich mich ängstlich in mein Zimmer und beschloss, die Nacht dort zu verbringen, um abzuwarten, ob sich alles beruhigen würde. Am nächsten Morgen, als ich hinausging, war ich erleichtert zu sehen, dass das Wohnmobil verschwunden war. Also setzte ich meine Reise fort und beschloss, in Albuquerque einen Halt einzulegen, um meine Beine zu vertreten und ein wenig zu erkunden. In der Innenstadt fand ein Festival mit Live-Musik und einer fantastischen Partystimmung statt und ich genoss den Tag in vollen Zügen, in der Hoffnung, dass all die seltsamen Vorkommnisse in Tucson hinter mir geblieben waren. Doch während ich in der Schlange vor einem Taco-Truck stand, überkam mich wieder dieses unbehagliche Gefühl von Gefahr. Ich blickte mich um und sah, etwa 60 Meter, ca. 200 Fuß entfernt, denselben Mann aus dem Wohnmobil, wie er neben einem Baum stand, und mich anstarrte. Sofort lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Es konnte doch nicht nur ein Zufall sein, dass mich dieser Typ wirklich verfolgte. Ohne lange nachzudenken, rannte ich zurück zu meinem Auto, während sich meine Nerven förmlich auflösten, und fuhr so schnell wie möglich weg von diesem Verrückten. Auf der Fahrt rief ich meine Eltern an, um ihnen verzweifelt zu berichten, dass ein seltsamer Mann mir folgte. Mein Vater nahm die Situation jedoch nicht allzu ernst und meinte nur: Beruhige dich, viele Leute fahren dieselben Straßen. Ich glaube, du bist einfach ein wenig paranoid. Aber ich wusste, was ich gesehen hatte, und es konnte nicht nur ein Zufall sein. Ich konnte die verstörende Realität, dass jemand mir folgte, einfach nicht ignorieren. Diese Vorstellung, dass mich jemand über Tage hinweg von Arizona bis Texas verfolgte, ließ mich wach liegen. Die Anspannung hielt mich auf Trab, während ich weiterfuhr, und ich beschloss, mich nicht von der Angst beherrschen zu lassen. Aber irgendetwas stimmte definitiv nicht und ich wusste, dass ich auf alles vorbereitet sein musste. Nachdem ich meinen Eltern von dem Erlebnis berichtet hatte, waren sie beide sehr besorgt. Meine Mutter riet mir eindringlich, stets auf meine Umgebung zu achten und darauf zu achten, dass mein Handy immer aufgeladen sei. Beide rieten mir, anstatt direkt nach Louisiana zu fahren, bei meinem Bruder in Dallas einen Zwischenstopp einzulegen. Nach weiteren 6 Stunden Fahrt beschloss ich, an einer Nebenstraße an einer Raststätte eine Pause einzulegen. Ich war erschöpft. Die Müdigkeit hatte mich fest im Griff und es war kein Wunder, dass ich dank des Verrückten, der mir folgte, die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Die Raststätte war ein einsamer Ort mit kaum Beleuchtung. Kaum geparkt, fiel ich buchstäblich am Steuer in Ohnmacht. Doch plötzlich weckte mich ein lautes Klopfen an der Fahrerseite. Ich drehte den Kopf und sah jemanden draußen stehen. Es war dunkel und ich konnte nicht genau erkennen, wer es war. Ein entsetzlicher Schauer überkam mich und um mich zu beruhigen, schaltete ich das Innenlicht ein. Dann erkannte ich ihn. Es war derselbe Mann aus dem weißen Wohnmobil. Ein Knoten der Angst formte sich in meinem Magen und ich schwöre, ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Der Mann lächelte mich an und hob die Hand, als wolle er mich bitten, das Fenster herunterzukurbeln. »Ich brauche Hilfe«, sagte er mit einer schnellen Bewegung. Ich schüttelte heftig den Kopf und rief, »Nein!« Sein Gesichtsausdruck veränderte sich augenblicklich. Er wurde verärgert und begann, heftig gegen mein Fenster zu klopfen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als er versuchte, die Tür zu öffnen. Zum Glück waren alle Türen sicher verschlossen. Dann zog er ein Messer hervor und fuchtelte damit, um die verdammte Tür aufzubrechen, was mich in Panik versetzte. Ohne zu zögern startete ich den Motor und schaltete den Rückwärtsgang ein. Ohne Vorwarnung rannte der Mann mit dem Messer in der Hand hinter mir her, aber ich war von Adrenalin überflutet und keuchte, während ich so schnell wie möglich von diesem schrecklichen Ort wegfuhr. Ich konnte kaum glauben, dass ich lebend aus diesem Schlamassel entkommen war. Sobald ich weit genug entfernt war, rief ich erneut meine Eltern an, immer noch zitternd von dem, was geschehen war. Sie waren sichtlich schockiert und konnten offensichtlich nicht mehr glauben, dass das alles nur ein Zufall gewesen sein könnte. Jetzt hielten sie es für unerlässlich, die Polizei zu rufen, auch wenn es offensichtlich schwierig werden würde, etwas zu unternehmen, da die Raststätte mitten im Nirgendwo lag und es wahrscheinlich keine Sicherheitskameras gab. Es waren etwa 5 Stunden Fahrt bis zum Haus meines Bruders und meine Eltern bestanden darauf, dass ich auf dem Weg an der nächstgelegenen Stadt, etwa 1 Stunde entfernt, halte. Am nächsten Tag konnte ich schließlich die Polizei erreichen und eine Anzeige aufgeben. Ich gab alle Details an und beschrieb den Truck sowie den Ort, an dem ich den Mann getroffen hatte. Der Beamte leitete alle Informationen an die Highway Patrol weiter, doch ich war nicht überrascht, als man mir sagte, dass sie wohl nicht viel unternehmen könnten. Der Typ war vermutlich längst verschwunden. Sie rieten mir lediglich, ländliche Straßen und Nachtfahrten zu meiden. Schließlich kam ich in Dallas an und berichtete meinem Bruder sowie meiner Schwägerin alles, was passiert war. Mein Bruder, ein echter Texaner und Waffenenthusiast, versicherte mir, dass er seine Waffen bereithalten würde, falls noch etwas passieren sollte. Ich verbrachte 1 Woche in Dallas, in der ich versuchte, das Erlebte zu vergessen, und machte mich dann auf den Weg zurück nach Louisiana, in der Hoffnung, diesem Mann nie wieder zu begegnen. Seit diesem schrecklichen Erlebnis habe ich es so weit wie möglich vermieden, lange Strecken alleine zu fahren. Jedes Mal, wenn ich nun durch die ländlichen Gegenden fahre, überkommt mich ein Gefühl der Unruhe. Allein der Gedanke, dass mich ein Fremder tagelang von Arizona bis Texas verfolgt hat, lässt mich erstarren. Ich fürchte mich davor, was seine wahren Absichten gewesen sein könnten und was passiert wäre, wenn ich nicht aus jener Raststätte entkommen wäre. Der Gedanke, in solchen Gegenden spurlos zu verschwinden, verfolgt mich bis heute und ich frage mich ständig, ob ich wirklich in Sicherheit bin. Mein Name ist Jason, ich bin 25 Jahre alt und war auf einem Roadtrip mit meinen Zwillingsbrüdern Andrew und Michael. Es war ihr Abschlussjahr an der Highschool und meine Eltern fanden, es wäre eine gute Idee, wenn ich sie während der Ferien zu einigen College-Besichtigungen mitnehmen würde. Wir kommen aus Ohio, aber meine Mutter wollte, dass ich sie bis nach Cambridge, Massachusetts fahre, um Harvard zu besichtigen. Sie mag den Gedanken nicht, dass ihre Jungs so weit weg studieren, träumt aber davon, dass sie eines Tages beide Anwälte werden. Zwar haben Andrew und Michael ihre eigenen Pläne, aber naja, meine Mutter ist eine aufdringliche Frau, also beschlossen wir, den Besuch zu machen, bevor sie noch nervöser wird. Es war spät in der Nacht, als ich durch Massachusetts fuhr. Ich hatte fast 24 Stunden am Stück gefahren und war wirklich müde. wollte aber etwas früher ankommen als geplant, um uns Zeit zu lassen. Ich hatte ein Hotelzimmer reserviert und gerade die Adresse in das GPS eingegeben, während die Zwillinge ein Nickerchen machten. Irgendwann stand Michael halb verschlafen auf dem Rücksitz auf und murmelte: »Sind wir schon da?« »Ich verhungere.« »Ja, ich auch«, rief Andrew aus dem Beifahrersitz, der dadurch aufwachte. »Hey Jason, warum halten wir nicht kurz an und holen uns was zu essen?«, schlug Michael vor. Ich sah beide an, seufzte und sagte: »Okay, ich suche einen Platz.« Ich beendete die Route zum Hotel und suchte auf dem GPS nach Restaurants in der Nähe. Die Navigation führte uns auf eine Straße namens Route 35. Die Straße war dunkel und verlassen, aber sie war der schnellste Weg zu einem McDonald's. Und um ehrlich zu sein, ich hatte auch Hunger. Vielleicht würde ein bisschen Essen mich wieder wachrütteln, damit wir weiter zum Hotel kommen konnten. Also fuhr ich weiter auf der langen, dunklen Straße, kämpfte gegen die Müdigkeit an, öffnete das Fenster, damit die kalte Luft mich wach hielt, denn ich glaube, ich war noch nie so schläfrig gewesen und war fest entschlossen, meinen Brüdern etwas zu essen zu besorgen. Plötzlich fragte Andrew: »Wer ist das da?« »Wer?« antwortete ich verwirrt, und dann zeigte er mit dem Finger an den Straßenrand. Da sahen wir einen Mann, der sich näherte. Ich konnte ihn erst nicht gut erkennen, bis er nahe genug war. Er war ein glatzköpfiger Typ mit Bart, trug ein kariertes Hemd und Jeans, und er sah ein wenig zerzaust aus, als würde er im Wald in der Nähe der Straße leben. »Ich glaube, er braucht Hilfe«, meinte Michael. »Nein, der Typ ist komisch, wir sollten lieber weiterfahren«, entgegnete Andrew. »Er ist komisch, weil es so spät ist, Andrew. Aber vielleicht braucht er wirklich Hilfe«, fügte Michael wieder hinzu. Obwohl mir Andrew in Bezug auf sein komisches Aussehen des Mannes zustimmte, war ich unschlüssig. Letztlich entschied ich mich, anzuhalten. »Na, was geht, Kumpel?«, fragte ich, als ich das Fenster herunterkurbelte. Der Mann starrte uns mit einem Lächeln an, das mir sofort Gänsehaut bereitete. Seine Zähne waren gelblich und mit etwas Dunklem befleckt. Trotz seines ungepflegten Äußeren versuchte ich, nicht zu voreilig zu urteilen und wartete darauf, dass er etwas sagte. Doch anstatt meine Frage zu beantworten, stand er einfach da und starrte uns mit einem etwas unheimlichen Blick an. »Jason, können wir losfahren?«, wagte Andrew mit zitternder Stimme. »Das macht mich total fertig«, fügte Michael vom Rücksitz hinzu. »Hör zu, ich würde dir gerne helfen, falls du etwas brauchst. Aber wenn du mir nicht sagst, was los ist, muss ich leider weiterfahren«, sagte ich und versuchte, ruhig zu bleiben. Doch der Mann stand einfach da, lächelte weiter, als wüsste er etwas, das wir nicht wussten. Die Spannung in der Luft war förmlich greifbar und ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, wie seltsam die Situation wurde. Ich wollte nicht zu lange dort stehen. Aber dann blickte der Mann direkt in meine Augen und in diesem Moment lief mir ein Schauer über den Rücken. Seine Augen waren unheimlich und sein Blick schien in mein Innerstes zu bohren. Ich wusste nicht, ob meine Erschöpfung mir Halluzinationen vorgaukelte oder ob wirklich etwas nicht stimmte. Doch schließlich sprach er: »Ich brauche etwas zu essen. Kannst du mir eine Mitfahrgelegenheit geben?« Seine Stimme war tief und irgendetwas an diesem Ton ließ mich zusammenzucken. Ich warf einen Blick in den Rückspiegel. Michael schüttelte hektisch den Kopf und auch Andrew sah sehr unbehaglich aus. »Wenn der Typ will, dass wir ihn zum Essen fahren, sollten wir es vielleicht tun«, dachte ich kurz bei mir, denn bei all meinen Roadtrips hatte ich gelernt, dass es besser ist, vorbereitet zu sein. Also zog ich diskret meine Pistole hervor, die ich unter dem Sitz versteckt hatte, und legte sie in Reichweite meiner Hand. Weder Andrew noch Michael hatten davon eine Ahnung, denn ich hatte es ihnen nie erzählt. »Andrew, steigt mit Michael auf den Rücksitz«, befahl ich. »Wir übernehmen das.« »Bist du verrückt? Wir fahren diesen Typen nicht mit«, protestierte Andrew mit zusammengepressten Zähnen. »Laut GPS sind wir nur 10 Minuten von einem McDonald's entfernt. Ich denke, da ist nichts Schlimmes daran, ihn mitzunehmen«, beharrte ich. Widerwillig kletterte Andrew neben Michael auf den Rücksitz, während der Fremde auf den Fahrersitz stieg. Ich tat so, als würde ich meinen Sitz verstellen, während ich in Wahrheit die Waffe unauffällig unter meinen Oberschenkel schob. Ich dachte mir, dass ich sie wahrscheinlich nie einsetzen müsste, aber es ist immer besser, vorbereitet zu sein. »Danke«, sagte der Fremde mit diesem Lächeln, das mich nur noch unwohler machte. »Ich weiß, was ihr denkt. Ja, ich hätte wahrscheinlich lieber nicht angehalten, aber manchmal machen hungrige Menschen verrückte Dinge und Brot wird niemandem verweigert.« Ich redete mir innerlich ein, dass es in Ordnung sei, aber als Vorsichtsmaßnahme behielt ich meine Hand fest auf der Waffe, falls er etwas Komisches versuchte. Während ich weiterfuhr, ließ der Fremde seinen Blick zwischen mir und den Jungs im Rückspiegel hin und her wandern. Schließlich fühlte ich mich so unwohl, dass ich beschloss, anzuhalten. Ich zog an der Straße und richtete meine Waffe direkt auf ihn. Eine schnelle Bewegung und die Brüder kreischten im Rücksitz, mehr erschrocken vom Anblick der Pistole als vom Fremden selbst. »Steig aus dem Auto«, sagte ich, während ich die Sicherung löste. Anstatt jedoch in Panik zu geraten, weitete der Mann nur sein Lächeln und in einem Augenblick ergriff er meine Hand, sodass meine Finger zitterten. Was dann geschah, konnte ich mir nie erklären und bereitet mir bis heute Albträume. Unbeeindruckt schob sich der Mann den Lauf der Waffe in seinen eigenen Mund und zog, zu unserem völligen Entsetzen, den Abzug. Der Knall war brutal. Wir alle schrien, als Blut und Trümmer in alle Richtungen spritzten. Ich stand wie gelähmt da, unfähig zu handeln, während die Zwillinge im Rücksitz vor Schock weinten und schrien. In panischer Angst trat ich das Gaspedal durch, fuhr so schnell ich konnte, ohne zurückzublicken. Doch plötzlich war der Mann wie vom Erdboden verschluckt. Er war einfach spurlos verschwunden, als wäre er nie da gewesen. Als mir das bewusst wurde, bremste ich scharf und drehte mich zu meinen Brüdern um, die genauso geschockt waren wie ich. Wir waren so fassungslos und überwältigt von dem, was gerade geschehen war, dass wir einige Sekunden lang nicht ein einziges Wort sagen konnten. Nach ein paar Momenten der Lähmung trat ich erneut aufs Gas und fuhr direkt zum Hotel. Dort angekommen herrschte völliges Chaos. Wir verbrachten die Nacht damit, das Erlebte kaum in Worte zu fassen, und waren so verängstigt, dass wir letztlich alle im selben Bett schliefen. Am nächsten Tag fuhren wir ohne einen Blick zurück nach Hause. Zu Hause angekommen, forschte ich ein wenig nach und fand heraus, dass der Mann, dem ich begegnet war, ein Geist war. Man nannte ihn den glatzköpfigen Kerl auf der Route 35, weil er immer wieder auf diesem Streckenabschnitt auftauchte und unheimlich lächelte, während vorbeifahrende Autos an ihm vorbeizogen. Ich werde diese Nacht und das Gefühl des Terrors, das ich damals erlebte, niemals vergessen. Es ist erstaunlich, wie die Realität manchmal seltsamer sein kann als jede Legende. Ich habe schon immer einen abenteuerlichen Geist gehabt. Ich bin in fast jedem Bundesstaat der USA gereist und habe eine große Vielfalt an Natur und Menschen erlebt. Meine Hauptmotivation fürs Reisen ist es, Neues zu entdecken. Deshalb gehe ich manchmal mit dem Rucksack in die Rocky Mountains, durchquere Nationalparks und verirre mich, wenn es mir möglich ist, in der Wüste. Ich bin an der Ostküste aufgewachsen, daher ist die Wüste für mich etwas völlig Neues und ich genieße diese Touren mehr als die in den Bergen. Ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren und ehrlich gesagt ist mir in der Wüste noch nie etwas Seltsames passiert, abgesehen von dem Gefühl der Einsamkeit. Meine liebste Zeit, um in der Wüste zu fahren, ist nachts, wenn die Sterne die Landschaft auf eine unglaubliche Weise erleuchten. Doch vor ein paar Monaten erlebte ich auf einer dieser Reisen etwas ganz anderes. Ich fuhr durch die Wüste Arizonas und die Dämmerung wich rapide, wobei der Himmel in lebhaften Farben erstrahlte, während der Sonnenuntergang alles magisch erscheinen ließ. Ich beschloss, in meinem Auto zu campen, weil ich es liebte, wie allein ich mich an diesem Ort fühlte. Normalerweise nehme ich meinen Hund mit, aber da meine Eltern zu Besuch waren, genoss ich diesmal die Einsamkeit. Als die Nacht hereinbrach, wusste ich nicht, ob ich campen oder lieber nach Hause fahren sollte. Ich dachte, meine Eltern würden mich gern sehen, und da ich nur etwa eine Stunde von zu Hause entfernt war, entschied ich mich, weiterzufahren. Wenn man schon einmal in der Wüste Arizonas war, weiß man, dass man oft Pferde und andere Tiere am Straßenrand sieht. Daher war es an sich nichts Ungewöhnliches, Gestalten mitten im Nirgendwo zu sehen. Ungefähr 45 Minuten von zu Hause entfernt sah ich mit meinen Fernlichtern etwas anderes. Es sah aus wie eine Person. Ich dachte kurz daran anzuhalten, um zu sehen, ob er Hilfe brauchte, denn ich bin so großzügig. Doch als ich näher kam, fiel mir auf, dass die Gestalt sich überhaupt nicht bewegte. Er saß einfach regungslos da und starrte auf den Boden. »Alles in Ordnung?«, versuchte ich zu sagen. Doch es kam keine Antwort. Der Mann schien schlecht gekleidet und war ziemlich blass, aber überraschend rasiert, was ich seltsam fand. Je länger ich ihn ansah, desto mehr wurde mir bewusst, wie extrem mager er war. Ich saß in meinem Auto und überlegte, ob ich sicherstellen sollte, dass es ihm gut ging. Doch er blinzelte nicht einmal. Nach einer Weile bewegte sich seine Kieferpartie. »Ich brauche etwas Wasser«, sagte er mit einer tiefen, merkwürdigen Stimme, als käme er nicht von dieser Welt. Ich konnte es nicht genau erklären, aber etwas an seinem Ton war sonderbar. »Warte, ich kann dir helfen«, erwiderte ich, obwohl ich ein ungutes Gefühl in der Luft spürte. Ich stieg aus dem Auto, um eine Flasche Wasser aus meinem Fahrzeug zu holen, immer noch von einem mulmigen Gefühl begleitet. Doch noch bevor ich ihm etwas geben konnte, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Der Mann war verschwunden. In Panik schloss ich die Beifahrertür und blickte hastig um mich. Da hörte ich plötzlich Bewegung hinter einem Felsen, etwa 3 bis 6 Meter, 10-20 Fuß von der Straße entfernt. Ein Mann trat hinter dem Felsen hervor, aber zu meinem Entsetzen war es nicht derselbe, sondern jemand völlig Verrücktes, mit einem Ausdruck im Gesicht, der mir die Haare zu Berge stehen ließ. Er hielt etwas in der Hand und begann plötzlich in meine Richtung zu rennen. In diesem Moment raste mein Herz und ein stiller Alarm schallte in meinem Kopf. Ohne lange nachzudenken, rannte ich zurück zu meinem Auto, doch das Adrenalin vernebelte meinen Verstand und ich wusste, dass ich verschwinden musste, bevor dieser Wahnsinnige noch näher kam. Das Gefühl der Gefahr war real und ich war nicht bereit, länger zu bleiben. Ich sprang also in mein Auto und fuhr panisch die Straße entlang. Als ich in den Rückspiegel sah, bemerkte ich, dass noch mehr von diesen Gestalten hinter den Felsen auftauchten, vielleicht 5 oder 6 Figuren, die mich anstarrten, während ich beschleunigte. Ich hatte nicht die geringste Absicht, auch nur ein bisschen langsamer zu werden. Tatsächlich hätte ich mich gefreut, wenn mich ein Polizist angehalten hätte, nur um ein wenig Sicherheit zu spüren. Als ich endlich wieder ruhig fuhr, schaltete ich etwas Musik ein, um mich zu entspannen. Doch als ich einen letzten Blick in den Rückspiegel warf, lief mir das Blut in den Adern kalt. Der Mann, dem ich Wasser angeboten hatte, saß plötzlich auf dem Rücksitz meines Autos. Seine Augen starrten nicht nur auf mich, es schien, als würde er meine Seele durchleuchten. Ich trat abrupt auf die Bremse. So sehr war ich schockiert, dass ich nicht schreien oder mich bewegen konnte. Dann begann er zu lächeln und sein Gesicht verwandelte sich in eine Todesmaske. »Bald wirst du einer von uns sein«, sagte er, während er ein Messer hochhielt. Ohne lange nachzudenken, öffnete ich die Tür und sprang aus dem Auto. In dem Moment hörte ich, wie sich meine hintere Tür öffnete. Dieser Typ war schnell wie ein Raubtier und ich wusste, dass ich nur wenig Zeit zum Entkommen haben würde. »Bist du bereit?«, fragte er in jener tiefen Stimme, während er sich näherte. Schnell wurde alles dunkel und ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Ich fühlte mich in die Enge getrieben, doch in einem schicksalhaften Moment sah ich Scheinwerfer, die sich näherten. Sie waren nur ein paar hundert Fuß von meinem Auto entfernt. Plötzlich hörte ich den Mann hinter mir nicht mehr. Ich stand auf und winkte dem herannahenden Fahrzeug zu. Gott sei Dank hielt der Fahrer an. Er stellte sich als Edward vor. Nachdem ich ihm erklärt hatte, was passiert war, versuchte er, die Polizei zu rufen, aber in der Wüste gab es keinen Empfang. Dennoch stimmte er zu, mir bis nach Hause zu folgen, was mir ein wenig Sicherheit gab, vor allem weil er auch eine Waffe bei sich hatte. Nach etwa 35 Minuten Fahrt kamen wir an meinem Haus an und ich bedankte mich von ganzem Herzen bei ihm. Kaum drinnen, rannte ich sofort, um im Rücksitz meines Autos nachzusehen, ob der Verrückte etwas zurückgelassen hatte. Glücklicherweise war nichts verändert, all meine Sachen waren noch da. Doch dann bemerkte ich ein Stück Papier auf meinem Rucksack. Ich hob es auf, öffnete es und was ich las, ließ mich sprachlos zurück. »Ihr seid nicht sicher. Bald wirst du einer von uns sein.« Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Plötzlich hörte ich Schritte in der Nähe meines Autos und ich zuckte zusammen. In diesem Moment erbrach mein Hund und meine Mutter erschien direkt vor dem Fahrzeug. »Was ist los?«, fragte sie besorgt. Schnell ging ich ins Haus, ohne meinen Eltern etwas zu erzählen. Sie hätten mir wahrscheinlich nicht geglaubt. Nachdem sie gegangen waren, entschied ich, die Polizei erneut anzurufen und ihnen alles zu schildern. Während ich telefonierte, unterbrachen mich meine Eltern. »Übrigens, ein Typ kam vor etwa 20 Minuten, um dich abzuholen.« »Wer war das?«, fragte ich alarmiert. »Ich weiß nicht«, sagte meine Mutter. »Ein dünner Kerl mit sehr tiefer Stimme. Er sagte nicht viel, aber er übergab dir diesen Zettel. Sie reichte mir das Papier und scherzte, versuch mal, normalere Freunde zu finden.« Dann ging sie. Mein Herz raste und nachdem meine Eltern gegangen waren, öffnete ich den Zettel. Er lautete, »Wir wissen, wo du wohnst.« Mein Herz sank. Ich rief die Polizei an und erklärte alles und sie forschten lange in dem Gebiet, in dem ich angehalten worden war. Leider fanden sie keine Spur von jemandem. Ich übergab ihnen den Zettel zur Untersuchung, doch bis jetzt habe ich keine Neuigkeiten erhalten. Um mich etwas sicherer zu fühlen, ließ ich in meinem Haus ein Sicherheitssystem installieren. Seitdem gab es keine weiteren Probleme und ich bete, dass es so bleibt. Ich beginne langsam, diese schreckliche Nacht hinter mir zu lassen, doch die Erinnerung verfolgt mich immer noch und ehrlich gesagt fühle ich mich nicht sicher. Ich bin ein 22-jähriges Mädchen und ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass mir so etwas passieren würde. Ich bin in Ohio aufgewachsen und ich muss sagen, dass jene Nacht zu den furchterregendsten meines Lebens gehört. Seitdem fällt es mir sehr schwer, allein nach Sonnenuntergang zu fahren. Diese Geschichte beginnt, als meine Familie und ich von einem bekannten Vorort in eine kleine ländliche Stadt umzogen. Meine Eltern hatten nie viel mit dem urbanen Leben zu tun. Sie hatten beide ihre Kindheit auf südlichen Bauernhöfen verbracht. Und nun, wo wir alle zusammen waren, entschieden sie, dass es an der Zeit sei, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Ich bin das jüngste von 4 Kindern und da ich als Letzte meinen Abschluss gemacht hatte, hielten meine Eltern das für den perfekten Neuanfang. Die Stadt, in die wir zogen, lag nur etwa 45 bis 50 Minuten von unserem bisherigen Zuhause entfernt. Anstatt den Umzug auf einmal durchzuführen, luden sie alle paar Tage unsere Sachen um. Die Art, wie sie den Umzug organisierten, schien mir klug, doch diese Entscheidung sollte auch einige Schwierigkeiten mit sich bringen. Normalerweise verläuft die Straße sehr gerade, und da ich sie schon oft befahren hatte, fühlte ich mich an jenem Abend ziemlich sicher. Doch dann ging alles schief. Es war eine heiße Sommernacht. Obwohl Ohio kalte Winter hat, können die Sommer unerträglich sein, und meine Klimaanlage war fast kaputt. Ich fuhr mit heruntergelassenen Fenstern und genoss die Abendbrise. Es war nach 20 Uhr, als ich beschloss, einige Freunde in der Nachbarschaft zu besuchen, bevor ich weiterfuhr. Ich wusste nicht genau, wie spät es war, aber es war definitiv dunkel geworden. Tatsache ist, dass es schon spät war und ich während meiner Fahrt sehr wenige Autos sah, vielleicht nur etwa 10. Als ich etwa auf halbem Weg an eine Kreuzung kam, bei der sich rechts eine Tankstelle und links ein Fluss befanden, es war eine vierspurige Straße und ich fuhr in der rechten Spur, da ich später abbiegen musste, schien zunächst alles normal. Ich hielt an einer roten Ampel, ließ meinen Arm auf dem Fenster lehnen und hörte Nirvana-Musik, während ich auf das Umschalten der Ampel wartete. Plötzlich hielt ein Auto in der linken Spur direkt neben mir, ein knallroter Charger mit einem schwarzen Streifen. Ich bemerkte ihn, weil ich gerade mitsang, und dann begann ich seltsame Geräusche wahrzunehmen. In dem Wagen waren ein paar Jungs, die offensichtlich herumalberten. Einen Moment später lehnte sich einer der Insassen aus dem Beifahrersitz heraus und lächelte mir in einer Art zu, die mir sofort ein ungutes Gefühl vermittelte. Sie mussten nichts sagen, damit ich wusste, dass sie mich ansprachen. Der Mann starrte mich an und von Anfang an überkam mich ein gruseliges Gefühl. Obwohl es heiß war, beschloss ich, das Fenster hochzuziehen und blickte geradeaus, in der Hoffnung, dass sie das Interesse verlieren würden, wenn ich keinen Blickkontakt zuließ. Doch bald merkte ich, dass diese Taktik nicht funktionierte. Plötzlich zog der Mann an der Fahrertür, so dass ich ihn aufmerksam bemerkte. Das Auto stand sehr nah und einer der Jungs begann, mit seinen Knöcheln an meiner Tür zu klopfen, während ein anderer anfing, mir ein nervtötendes Pfeifen zuzurufen. Dieses Pfeifen, das viele Mädchen schon einmal gehört haben. Die Situation machte mich wütend. Ich war mir bewusst, dass es spät war und ich allein unterwegs war. Also wartete ich einfach auf den Wechsel der Ampel, um diesen beiden Idioten entkommen zu können. Ich weiß, das klingt seltsam, aber diese alten Ampeln schienen manchmal ewig zu brauchen. Ich erinnere mich, wie ich kurz zurücksetzen und dann wieder vorwärts fahren musste, damit sie umschalteten. So saß ich also an der Kreuzung, während ich immer nervöser wurde, weil sie weiter spotteten und lachten, als wäre es das Lustigste auf der Welt, ein Mädchen zu belästigen. In diesem Moment schossen mir schreckliche Gedanken in den Kopf. Ich fragte mich, ob ich aussteigen oder lieber im Auto bleiben sollte. Obwohl ich in Selbstverteidigung geschult wurde, frieren mich in solchen Situationen oft meine Glieder ein. Und das Letzte, was ich wollte, war, dass sie dachten, ich hätte Interesse. Ich konnte kaum glauben, was da geschah. Die Jungs im Charger gaben nicht auf. Ich zeigte ihnen auch keinen Funken Zuneigung, aber das schien sie nur noch mehr zu motivieren. Dann begann einer von ihnen, derjenige, der aus dem Fenster lehnte, Dinge zu sagen, die in mir zugleich Ekel und Angst hervorriefen. »Hey, Schöne, willst du eine Mitfahrgelegenheit? Steig ein, wir zeigen dir, wie man eine gute Zeit hat.« Und der andere fügte hinzu, »Dien, komm schon, wir tun dir nichts, wir wollen dich nur kennenlernen.« Mir blieb alles andere übrig, als zu erkennen, dass ich es nicht länger aushalten konnte, und die verdammte Ampel war immer noch rot. In diesem Moment war ich bereit, mein allererstes Verkehrsdelikt zu begehen und bei Rot loszufahren, bis ich daran dachte, dass überall Kameras installiert sind. Doch plötzlich sah ich, wie der Mann am Fenster aus dem Charger ausstieg und sich meiner Beifahrertür näherte. In diesem Moment wurde mir schmerzlich bewusst, wie kritisch meine Lage war. Ich war gefangen. Wenn ich zum Beispiel zur Tankstelle laufen wollte, müsste ich den Weg kreuzen, und ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Während er versuchte, die Tür zu öffnen, überkam mich pure Angst. Jede noch so kleine Bewegung lähmte mich, und ich musste akzeptieren, dass ich komplett blockiert war. Meine Füße gehorchten nicht, und die Angst war wie eine undurchdringliche Mauer. Ich drückte das Lenkrad so fest, dass ich meine Hände kaum noch spürte, als ob das mich schützen könnte. Doch als ich dachte, es könnte nicht noch schlimmer werden, stellte der Mann fest, dass die Türen verschlossen waren und er nicht hereingelangen konnte. Daraufhin begann er heftig gegen mein Fenster zu schlagen, ein abscheuliches Geräusch, das mir das Gefühl gab, es würde jeden Moment zerbrechen. In diesem Moment hörte ich, wie das Glas knackte, was meine Angst noch weiter verstärkte. Ich wusste, dass ich das nicht länger aushalten konnte. Adrenalin durchströmte mich und ich drückte das Gaspedal durch, fuhr mit voller Geschwindigkeit los, auch wenn die Ampel noch rot war, denn das war meine einzige Chance, diesen Typen loszuwerden. Als ich in den Rückspiegel sah, blieb mir der Atem stehen. Die Jungs standen immer noch dort und einer von ihnen hielt etwas in der Hand, dessen Gestalt ich nicht ertragen wollte. Dieses Bild ließ meine Angst weiter wachsen und ich kämpfte mit Übelkeit, während ich mich mühsam nach Hause durchkämpfte. Zu Hause angekommen, weinte ich beinahe und mein älterer Bruder, der als einziger zu Hause war, versuchte vergeblich, mich zu beruhigen. Die Angst und das Adrenalin strömten noch immer durch meine Adern, so dass ich in dieser Nacht keinen Augenblick Schlaf fand. Ich war so erschüttert von dem, was ich erlebt hatte und vor allem davon, wie knapp es beinahe zu etwas wirklich Schrecklichem gekommen wäre, dass ich wusste, es war irrational, mich so zu fürchten. Immerhin war ich nicht verfolgt nach Hause, aber dennoch schloss ich mein Schlafzimmer ab und kippte ein Möbelstück vor die Tür, um mich ein wenig sicherer zu fühlen. Ehrlich gesagt wollte ich danach gar nicht mehr ausgehen und der Rest der Nacht war ein wilder Strudel aus Gedanken und Nervosität. Ich habe so einen schrecklichen Vorfall in meinem Leben nie wieder erlebt, aber ich habe meine Lektion gelernt. Seit jenem Abend wähle ich immer alternative Routen, die diese Straße meiden, denn ich möchte nicht riskieren, noch einmal so etwas zu erleben. Das Alleinfahren nach Einbruch der Dunkelheit ist für mich nicht mehr dasselbe. Ich werfe ständig einen Blick in den Rückspiegel und frage mich, ob sich irgendwo in der Dunkelheit jemand verbirgt, der mich beobachtet. Mein Name ist Albert. Ich bin 49 Jahre alt und LKW-Fahrer. Ich habe eine großartige Frau und 5 Kinder, 3 Jungen und 2 Mädchen. Der Jüngste, Leonard, ist gerade 12 geworden und das ist ein großer Moment in unserer Familie. Jedes Mal, wenn eines meiner Kinder dieses Alter erreicht, ist es Tradition, dass ich es während der Sommerferien mit in den LKW nehme. An jenem Morgen war Leonard aufgeregt und fragte, »Wohin fahren wir, Papa?« Ich lächelte ihn an und erwiderte, während ich den Motor startete, »Wir fahren auf der Route 480. Ich bin der einzige LKW-Fahrer in meiner Firma, der diese Strecke befährt. Deshalb schickt mich mein Chef dorthin und zahlt mir das Extrawagengeld, das wir für unseren jährlichen Ausflug nach Disney benötigen.« »Warum bist du der Einzige, der diese Strecke fährt?«, fragte Leo. »Ich machte einen Scherz, weil meine Kollegen Feiglinge sind.« Leonard lachte, fragte dann aber ernst, »Bist du wirklich der Einzige, der dorthin fährt?« »Ja. Legenden besagen, dass diese Straße die alte Highway 66 war. Der Name wurde geändert, weil sie als Teufelsstraße bekannt ist und man sagt, dass dort seltsame Dinge passieren«, erklärte ich. Leo schauderte und fragte, »Hast du da nicht Angst?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich fahre diese Strecke seit Jahren und mir ist nie etwas passiert. Das sind nur Geschichten, um die Leute zu erschrecken. Also keine Sorge, wir werden keine Geister oder etwas Verrücktes sehen.« Leo war in Gedanken versunken. Man konnte sehen, dass er ein wenig nervös war. Also schaltete ich etwas Comedy im Radio ein. Den ganzen Tag über genossen wir die Fahrt. Die Strecke war ruhig und alles verlief problemlos. Als der Abend hereinbrach, fuhr ich zu einem Truckstop, den ich von früheren Fahrten auf dieser Straße kannte. Alles schien normal, bis ich plötzlich ein riesiges Schlagloch erwischte und ein seltsames Geräusch vernahm. »Mist, was war das?«, sagte ich, als der LKW zu wackeln begann. Ich konnte Funken aus den Reifen sehen und mit großer Anstrengung gelang es mir, das Fahrzeug an den Straßenrand zu lenken und zum Stehen zu bringen. »Leonard, bleib im LKW, während ich sehe, was passiert ist«, rief ich und ging hinaus, um die Ursache zu untersuchen. Als ich die Reifen betrachtete, erstarrte ich. Sie waren alle platt. »Das kann nicht sein«, murmelte ich ungläubig. Unzufrieden kehrte ich in den LKW zurück und rief meinen Chef an. Er sagte, er würde Hilfe schicken, aber diese würde erst am nächsten Morgen eintreffen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt es mir wurde, als ich daran dachte, die Nacht dort verbringen zu müssen. Aber ich wollte Leo nicht verängstigen, also sah ich im Kühlschrank nach Sandwiches und Softdrinks, öffnete ein Bier, um mich zu beruhigen, und wir setzten unser Abendessen fort. Während des Essens sagte Leonard, »Papa, ich muss auf die Toilette.« Auf keinen Fall, dachte ich innerlich, denn als ich auf die Uhr sah, war es 3 Uhr morgens. Ich war halb eingeschlafen, wusste aber, dass ich ihn nicht allein lassen konnte. »Okay, komm«, antwortete ich, griff nach der Taschenlampe und wir gingen gemeinsam um den LKW herum. Die Umgebung war vollkommen dunkel. Der Himmel hatte weder Sterne noch Mond, und aus irgendeinem Grund lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich blieb im LKW, während Leo zur Toilette ging. Doch dann begann ich, Schritte zu hören, die sich näherten. Ich wollte ihn nicht alarmieren, also atmete ich tief durch und sagte, »Du bist fast fertig, mein Junge. Es ist gefährlich hier draußen, also lass uns zurück zum LKW gehen.« Doch die Schritte wurden lauter. Ich schaltete die Taschenlampe ein und richtete sie in die Richtung des Geräusches. Doch ich sah nichts. Plötzlich begann ein Schatten, sich schnell auf uns zuzubewegen. »Papa, was ist das?« fragte Leo mit zitternder Stimme. »Steig schnell in den LKW, mein Sohn«, sagte ich, öffnete eilig die Tür und drängte ihn hinein. Sobald er im LKW war, schlug ich die Tür fest zu. »Was geht vor sich, Papa?«, murmelte Leo, sichtlich nervös. »Ich weiß es nicht, mein Sohn«, antwortete ich, während mein Herz heftig pochte. Plötzlich hörten wir ein rhythmisches Poltern, das durch den LKW hallte. In diesem Moment blickte ich auf und sah einen roten LKW, der mit unmöglicher Geschwindigkeit herannahte. Im Bruchteil einer Sekunde hielt er am Straßenrand, direkt vor uns. Ich schaltete die Fernlichter ein, um den Fahrer zu blenden, doch was ich sah, ließ mich bis ins Mark erschauern. Der Fahrer des roten LKW sah nicht menschlich aus. Er war eine Art gehörnte Kreatur, umgeben von einer eisigen Aura. Diese Gestalt starrte mich an, als hätte sie die Kontrolle über jede Zelle meines Körpers. Plötzlich beschleunigte der rote LKW, und im Bruchteil einer Sekunde verschwand er, als wäre er nie dagewesen. Ich schäme mich, das zuzugeben, aber ich habe mir echt die Hose voll gemacht. Am nächsten Morgen sprach ich in der Werkstatt mit anderen LKW-Fahrern. Sie berichteten, dass viele in der Nacht diesen roten LKW auf der Straße gesehen hätten, und deshalb nimmt niemand diese Strecke. Das war das letzte Mal, dass ich auf dieser Strecke fuhr. Noch am selben Tag kündigte ich und beschloss, mein eigenes Geschäft zu gründen, die Highway 481, und all ihre seltsamen Geschichten hinter mir zu lassen. Ich würde nie wieder eine Nacht dort verbringen. Während meiner 15 Jahre als LKW-Fahrer habe ich viele seltsame Dinge gesehen. Manchmal bin ich von der Schönheit der Landschaft überrascht. Und zu anderen Zeiten gibt es Erlebnisse, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein gutes Beispiel sind Raststätten oder Tankstellen. An einem guten Tag können sie sauber und ruhig sein, in schlechteren Momenten jedoch zu einem wahren Albtraum werden. Einmal, als ich von Louisiana nach Florida fuhr, um eine Ladung zu liefern, erlebte ich eine Situation, die ich nie vergessen werde. Ich hatte die ganze Nacht durchgefahren und tagsüber geschlafen, eine Methode, die für mich immer sehr gut funktionierte, denn nach Mitternacht waren die Straßen menschenleer. Um ehrlich zu sein, war der Verkehr nie ein großes Problem, aber es gab zwei Dinge, die mir Sorgen bereitete. Erstens, nach 23 Uhr einen geeigneten Essensplatz zu finden und zweitens, eine saubere Toilette zu bekommen. Letzteres war das eigentliche Problem, das mir wirklich zu schaffen machte. Es war etwa 1 Uhr morgens und ich begann bereits daran zu denken, am Straßenrand anhalten und im Wald meine Notdurft zu verrichten. Gerade als ich dachte, dass ich verloren sei, entdeckte ich ein Schild für eine Shell-Tankstelle, etwa eine halbe Meile entfernt. Perfekt, dachte ich, und außerdem stand dort auch eine Raststätte, so dass ich hoffte, eine anständige Toilette vorzufinden. Als ich jedoch an der Tankstelle ankam, war ich sehr verwirrt. Normalerweise sind Shell-Stationen groß und gut beleuchtet, doch diese war klein und wirkte halb verlassen. Ich konnte mein Pech kaum fassen und begann zu zweifeln, ob ich dort bleiben oder zu meinem ursprünglichen Plan, in den Wald zu gehen, zurückkehren sollte. Schließlich beschloss ich, mir die Sache genauer anzusehen und stellte fest, dass die Tankstelle seit mindestens ein paar Jahren geschlossen war. Da ich jedoch in Eile war, entschied ich mich trotzdem, hineinzugehen. Ich parkte meinen LKW vor dem, was von dem Parkplatz übrig war, und als ich ausstieg, überkam mich ein seltsames Gefühl, als wäre ich mitten in einem Horrorfilm. In dieser Nacht war keine Seele zu sehen, und ein merkwürdiger Geruch lag in der Luft. Keine Spur von Leben, keine Angestellten, nichts. Meine Instinkte schrien mir, dass etwas nicht stimmte, doch da ich unter Zeitdruck stand, redete ich mir ein, dass ich nur paranoide Gedanken hatte und machte mich auf den Weg zur Tankstelle oder vielmehr zu dem, was davon noch übrig war. Auf dem Weg dorthin achtete ich besonders auf den Boden, um nicht über etwas Seltsames zu stolpern. Einige Flecken auf dem Asphalt zogen meine Aufmerksamkeit auf sich. Es sah aus wie ein Ölfilm oder ähnliches, doch ich ignorierte es und dachte, alles würde in Ordnung sein. Wenige Sekunden später erreichte ich die Tür zur Toilette. Kaum hatte ich sie geöffnet, schlug mich ein überwältigender Gestank wie ein Schlag in den Magen. Ich stand wie gelähmt da, während eine Welle von Übelkeit mich beinahe zum Erbrechen des Hühnchensandwiches brachte, das ich zum Abendessen gehabt hatte. Dennoch wusste ich, dass ich hineingehen musste, auch wenn alles falsch erschien. Also griff ich nach dem Taschentuch, das ich immer in meiner Tasche trug, legte es mir über das Gesicht, um den üblen Geruch etwas zu mildern, und atmete tief durch. Mit rasendem Herzen öffnete ich die Tür erneut. Kaum war ich eingetreten, traf mich die Realität wie ein Tornado. Mitten in der Toilette lag ein Körper, ein Mann, zweifellos, und aus seinem Zustand war klar, dass er schon lange tot war. Man musste kein Experte sein, um das zu erkennen, denn der Gestank sprach für sich. Absolut widerlich, jener üble Gestank, der nur mit Verwesung in Verbindung gebracht werden kann. In diesem Moment überkam mich pure Panik und ich rannte aus der Toilette zurück zu meinem LKW. Auf dem Weg zum Parkplatz musste ich jedoch noch anhalten, um mich zu übergeben. Endlich erreichte ich meinen LKW, während Adrenalin durch meine Adern schoss und mein Magen rebellierte. Sobald ich wieder in meinem Truck war, rief ich die Polizei an. Ich wartete auf sie, während ich versuchte, meine Nerven zu beruhigen. Als sie endlich eintrafen, berichtete ich ihnen alles, was ich gesehen hatte. Die Beamten durchsuchten die Toilette und den Leichnam. Im Gegensatz zu mir gingen sie dabei ganz gelassen vor. Glücklicherweise konnte ich, nachdem ich meine Aussage gemacht hatte, meine Fahrt fortsetzen. Ich fühlte mich erleichtert, denn ich hatte noch Lieferungen zu erledigen und die Zeit ließ auf niemanden warten. Allerdings musste ich wenige Kilometer weiter am Straßenrand noch einmal anhalten, um mich zu erleichtern, denn die Natur wartet bekanntlich nicht. Diese Erfahrung ging schnell vorüber, aber ich werde sie für immer in meinem Gedächtnis behalten. Jedes Mal, wenn ich an jene verlassene Tankstelle und den Gestank des Leichnams denke, steht mir übel zum Mute. Und egal, wie weit ich heute von diesem Ort entfernt bin, ich werde dieses Bild nie aus meinem Gedächtnis löschen können. Ich habe nie erfahren, wer dieser Mann war oder was mit ihm geschehen ist. Ich hoffe nur, dass ich in meinem Leben nie wieder etwas Derartiges erleben muss.